Hier und mein Thema ist eine Frage heute: Wo sind die anderen? Wenn du dich umschaust, wo sind die anderen? Wenn du deinen Freundeskreis anschaust und weißt du, viele haben mit dir angefangen, viele haben mit dir irgendwo gekämpft, viele haben mit dir waren auf der Schulbank. Wo sind die anderen? Diese Frage: Wo sind die anderen? Aus Lukas Kapitel 17. Wenn du willst, kannst aufschlagen von Vers 11 bis 19. Aber zuerst möchte ich dich einladen, ganz herzlich. Wo sind die anderen? Das ist heute und am Freitag wird das Thema sein, Gottes Sache geht immer weiter. Manche Leute denken, Gottes Sache wird umfallen, umkippen, stagnieren, verloren gehen. Nein, so wie Sonne und Mond, und solange sie am Himmel stehen, solange wird Gottes Sache auch weitergehen. Also der Herr lässt sich nicht durcheinander bringen vom Teufel. Und auch nicht von dir und mir und auch nicht von den Kommunisten oder Kapitalisten und wem auch immer. Gott lässt sich nicht durcheinander bringen. Gottes Sache geht immer weiter. Gott ist nicht abhängig von Geld, vom Wetter oder was weiß ich alles. Gott ist von nichts abhängig. Er ist unabhängig. Dann am Samstag wird das Thema sein, wann hast du zum letzten Mal Gottes Stimme gehört? Wann hat Gott zum letzten Mal zu dir geredet? Gestern oder heute Morgen oder vielleicht noch nie? Wann hat Gott zu dir das letzte Mal geredet? Ist das Thema. Und dann am Sonntag, lebe ein entspanntes Leben. Weißt du, dieses entspannte Leben zu leben, ist einfach sich relaxen, so sich entspannen, ausruhen. Weißt du, wenn Gott arbeitet, kannst du dich ausruhen. Aber wenn du denkst, ich muss alles machen, ich muss schuften, ich muss kämpfen, ich muss ringen, du machst dich fertig. Du musst lernen, sich auszuruhen in der Gegenwart Gottes. Das werden also die Themen sein. Dann abends, Sonntagabend, plant es jetzt schon ein, die Gemeindebibelschule. Da wird der Galaterbrief ausgegeben. Und ja, wir lernen, wir kommen so langsam durch die Bibel durch. Voll Gottes kennt seine Bibel, voll Gottes lebt aus der Bibel, voll Gottes versteht die Bibel. Du kannst nur das ausleben, was du verstehst, wo du ein Aha-Erlebnis hast. Was du nicht verstehst, was ich nicht verstehe, das mache ich auch nicht. Also was mir nicht einleuchtet. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes einleuchtend begreifen, dass es uns einleuchtet. Dann sind wir Erleuchtete. Okay, heute Lukas Kapitel 17, Vers 11. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, der war zu Fuß bei Petrus, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne, natürlich, das soll ja auch sein, und riefen mit lauter Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. 10 Stück, was? Das war schon ein Orchester, das war ein Männerchor. 10 Männer von ferne standen und mit lauter Stimme, Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. Als sie beim Priester angekommen waren, waren sie gesund. Hat nichts mehr gefehlt, waren sie vollkommen wiederhergestellt. So ist die Macht des Wortes Jesu. Deshalb lass das Wort Gottes an deinem Herzen reden und dann tu es. Und während du das anfängst zu tun, passiert das Wundersame, das Herrliche. Und einer unter ihnen aber, als er sah, dass er gesund geworden war, nicht, dass der Priester gesagt hat, du bist jetzt gesund, als er sah, dass mit ihm jetzt die Beulen sind weg, der Eiter ist weg, der Gestank ist weg. Also als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Du musst ja mal unter Aussätzigen gewesen sein. Also wenn du Aussätzige kennst, ich habe mehrmals in Indien, dort habe ich viele Aussätzige gesehen und meistens, bei den Hindus ist es so, wo ein Aussätziger gegangen ist, da geht kein Inder mehr. Der Weg ist unrein, du kannst ja Aussatz kriegen. Und dann habe ich einen Bruder gehabt in Kalkutta, in der Nähe von Kalkutta. Der hat eine Kolonie, Aussätzigenkolonie von etwa 100.000 Leprakranken. So, und dort habe ich auch einen Dienst gehabt und dann in Madras unten einen Dienst gehabt. Es war so zu sehen, wie die Menschen sind. Was ich habe natürlich vorbereitet, was ich predigen werde, aber Gott hat gesagt, reinigt die Aussätzige, dient den Aussätzigen. Und ich habe schöne Versammlungen gehabt bei den Aussätzigen. Die können Gott erleben, wenn sie Gott erleben. So, und einer unter ihnen kam zu Jesus und fiel vor seine Füße nieder und dankte ihm. Also das, und ich weiß warum, weil er wusste, jetzt bin ich ein normaler Mensch wieder. Ein Aussätziger ist kein normaler Mensch mehr. Ein Aussätziger, der muss immer sagen, unrein, unrein, das war so beim Juden, oder die Leute haben ihn gemieden. Ich habe mal in in Indien, in irgendeiner Stadt, Straßengottesdienst gehabt, und da kam eine aussätzige Frau, eine stadtbekannte aussätzige Frau, und als sie nach vorne zum Altar kam, ich wusste nicht, was das ist, als sie nach vorne kam, sind alle gleich zurückgegangen. Die haben sofort irgendwie äußerlich angesehen, ich habe nicht das Auge dazu gehabt, es ist alles zurückgegangen, die aussätzige, und ich lege meine Hand voll Glauben, Rob, und die Hand voller Eiter. Und dann gibt mir jemand schnell ein Tuch und ich wäsche ab und bete und segne die Frau. Und die Leute, die waren erstaunt, dass der sich nicht, dass der Weiße, ich bin der Weiße gewesen, dass der Weiße sich da nicht zurückzieht, oder, sondern den Aussätzigen dient. Jesus hat den Aussätzigen gedient. Und die Frau war so happy, die Frau war so glücklich, sie hat Jesus ihr Leben gegeben, das war das Schönste. Und eine der schönsten Erlebnisse in einer Leprastation war für mich, es waren ein ganzer Dutzend Leprakranke da, wo so um mich versammelt hatten, in einem Kiez oder Quartier. Und da war eine Frau, und ich betete für sie, ging auf die Leute zu, und da war eine Frau ohne Arme, also ohne der Handfläche, und hebt die Hände hoch und empfängt den Heiligen Geist, betet in anderen Sprachen, gibt ihr Leben Jesus. Aber die Freude, die die dann hatten, so, ich kann mir vorstellen, der Mann hat Freude gehabt, kam zu Jesus, fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Er dankte ihm. Ich will nachher noch was dazu sagen, also zu diesem. Und das war ein Samariter, ein Ausländer, kein Jude. Jesus aber antwortet und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind denn die 9? Also Jesus ist erstaunt, wo sind die 9? Hat er sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Vater, ich danke dir für dieses Bild, für diese Geschichte, dass die auch in der Bibel steht und dass sie bis heute uns erhalten geblieben ist. Und hilf mir, Herr Jesus, dass ich dein Wort auslege und einfach diese Frage beantworte. Wo sind die anderen? Was machen die anderen? Wie geht's den anderen? Herr, wir sind verantwortlich für die anderen, aber was kann ich dafür und was kannst du sogar dafür, wenn die nicht da sind? Vater, ich segne das jeden, der da ist, und ich segne diese Abendstunde und lass deinen Heiligen Geist wirken in unserer Mitte. Amen. Jesus heilte 10 Aussätzige und nur einer kam zurück. Ist es nicht traurig? Ist es nicht traurig? Und er fragt sogar Jesus, der Meister, der weiß ja sonst sowieso alles, aber sagt, wo sind die 9? Wo sind die anderen? Eine schwierige Frage auch für uns hier zu beantworten. Wo sind die, die sich bei uns bekehrt haben, sich taufen ließen, von uns getraut worden sind, von uns gesegnet worden sind, von uns eine Ermutigung bekommen haben? Wo sind diese Menschen? Oder wo sind die Menschen, denen du Zeugnis gegeben hast, die haben gesagt, ja, ich glaube auch an Jesus? Und das und war Feuer und Flamme, und morgen hast du die nicht mehr gesehen. Was machen sie? Wie geht's ihnen? Sind sie immer noch gesund? Wenn ich denke, unsere Heilungsgottesdienste, das sind die propfvoll, oder Befreiungsgottesdienste, wo sind die Befreiten? Ich stelle diese Frage im Raum. Ich werde nachher sie beantworten, wo sie sind. Wie geht's mit ihnen weiter? Was ist passiert? Warum sind sie nicht zurückgekommen? Was und wer hat sie aufgehalten? Man muss diesen Fragen alle nachgehen. Wo sind die anderen, die Jesus gerufen hat, die sein Brot gegessen haben, die seine Wunder erlebt haben? Und das sind Tausende, die bei Jesus Wunder über Wunder erlebt haben, manche sogar mehrmals. Und manche sind bei Jesus eine ganze Weile geblieben, aber nicht endgültig. Wo sind die Menschen, die Jesus einmal begegnet sind? Oder wo sind die geblieben, die sogar denen Jesus mal gedient hat, in irgendeiner Art und Weise? Oder bei denen er die Dämonen ausgetrieben hat? Oder die mit Jesus was zusammen erlebt haben, ein Stück weit. Oder eine große Sache erlebt haben oder gewaltige Worte gehört haben. Da waren erstaunt, sowas haben wir noch nie gesehen, was er da macht. Wo sind die anderen geblieben, die Jesu Worte gehört haben? Diese Tausende, die bei der Bergpredigt waren, die Segnungen bekommen haben. Wo sind die Mütter mit ihren Kindern geblieben, wo die Kinder gesegnet worden sind oder die Mütter gesegnet worden sind? Wo sind sie geblieben, die er ermutigt hat, die durch ihn Gott erlebten? Jesus hat einmal gesagt, wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben. Das ist eine Sache, das ist ein ganz hartes Wort. Wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben. Was heißt das wohl? Viele sind gar nicht von uns. Die sind von einer anderen Firma, von einer anderen Welt oder von einer anderen Sippe oder von einem anderen Schlag. Oder die sind vielleicht zu Jesus gekommen mit ganz anderen Interessen. Warum bekehren sich manchmal Leute? weil sie nichts zu essen haben. Du denkst, die Christen haben Suppenküche. Oder weil sie nicht anzuziehen haben, die haben Sozialarbeit und die betreuen da, die peppeln jemand auf. Warum bekehren sich manchmal Leute? Ja, die machen Drogenarbeit, bei denen kann man einen Zug machen. Also viele sind gar nicht von uns, deshalb sind sie auch wieder von Jesus gegangen, nachdem sie ihre Bedürfnisse gedeckt hatten, nachdem sie das bekommen haben, was sie wollten. Aber sie sind nicht bei Jesus geblieben. Und Jesus will Menschen haben, die bei ihm bleiben. Er sagt in der Predigt von dem Weinstock und der Rebe, bleibet bei mir und ich bei euch und dann werdet ihr viel Frucht bringen und eure Freude wird vollkommen. Aber das heißt also für Menschen, die nicht bei Jesus bleiben, ihre Freude ist nicht vollkommen. Ihr Glück ist nicht vollkommen. Ihre Befreiung ist nicht vollkommen. Ihre Erlösung ist nicht vollkommen, wenn sie nicht bei Jesus bleiben. Weißt du, wo sind die Neuen? Oder wären sie bei uns geblieben, wenn sie von uns gewesen wären? Ist keine Anklage, sondern eine Analyse, eine Feststellung, die wir hier heute machen möchten. Wenn es den Menschen wieder gut geht, dann hast du sie gesehen. Wenn sie alles haben, dann vergessen sie, von dem es herkommt, was da passiert ist oder wer ihnen geholfen hat. Ihr werdet nie vergessen, als noch die Mauer da war. Manchmal wünsche ich mir die Mauer. Gott segnet die Sache trotzdem. Weißt du, da, wenn da rüberkamst und Pakete und Schokolade und die ganze Familie war versammelt, wenn du so Paket aufgemacht hast, die waren so dankbar und so froh. Und wie viel Hunderte von Paketen habe ich rübergebracht. Nach der Wende, die Leute kennen einen nicht, die grüßen nicht einmal. Die wissen gar nicht mal, wer du gewesen bist. Ist das nicht traurig? Als es ihnen schlecht ging, da warst du guter Freund, Helfer in der Not oder ja, von da drüben komm bitte und bring mir das und bring mir das und hat mal rübergebracht, komplette Gemeindeausrüstung, Tageslichtprojektor und sowas, was ich so alles, und das hat man noch schwarz geschmuggelt und über die Grenze gebracht und sich in Lebensgefahr noch begeben und jetzt kennen sie dich nicht mehr. Also nach der Wende, nachdem den Menschen wieder gut geht, haben sie das alles vergessen. Also es steht deshalb nicht umsonst x-mal in der Bibel, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind so vergesslich, wenn es ums Gute geht. Wir sind unvergesslich, wenn es was Schlechtes passiert ist. Wenn dich jemand beleidigt hat oder dir irgendwas Negatives angetan hat, das vergisst du lebtag nicht mehr. Aber das Gute, der Mensch ist so vergesslich. Also wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben, wären sie auch wieder zurückgekommen, und hätten Jesus gedankt, aber Jesus will nicht unbedingt Dank haben. Jesus will mehr tun, als nur vom Aussatz zu reinigen. Er will nicht nur äußerlich an uns wirken, er will auch innerlich an uns arbeiten. Und das ist die Sache, warum man zu Jesus wieder zurückkommen muss. Die sind nicht wegen Jesus da gewesen. Deshalb, warum hast du dich bekehrt? Eine ganz gute Frage. Warum hast du dich bekehrt? Nur weil du Angst hast vor der Hölle, weil es dort 5000 Grad Hitze hat? Und weil du Angst hast, du würdest da schmoren und braten und Tag und Nacht gequält werden, hast du dich bekehrt nur aus Angst vor der Hölle, dann wird deine Bekehrung nicht lange halten. Aber wenn du dich aus Liebe zu Jesus bekehrt hast, ich liebe ihn und selbst wenn ich nichts von Jesus bekomme, ich glaube an ihm, ich liebe ihn, vertraue ihm. Deshalb fragt der Herr den Petrus, liebst du mich? Liebst du mich nicht wegen den vielen Fischen, sondern liebst du mich einfach? Hast du mich lieb? Wir sollten uns aus Liebe bekehren, aus Liebe zum Gottesdienst gehen. Nicht ich muss, oder weil sonst falle ich womöglich vom Glauben ab. Du fällst vom Glauben ab, wenn du auch zum Gottesdienst gehst und nicht aus Liebe zum Gottesdienst gehst. Also die Liebe ist ausschlaggebend, aus Liebe. Also warum haben wir uns bekehrt? Nicht, weil wir was von lieben Gott haben wollen. Also eigentlich kriegen wir nicht so viel von Gott, was wir denken. Wir denken, ja, er macht die Fenster des Himmels auf. Nein, da kommen harte Prüfungen manchmal, und zwar manchmal ganz prügeldick, da muss ich bewähren. Also so bequem ist das Leben mit Jesus auch nicht. Wenn wir auch singen, manchmal so ironischerweise, ist es Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist Kampf, mit ihm zu gehen, manche Prüfung zu bestehen und dergleichen. So, nur nebenbei. Was haben die gesucht, die Leute damals? Heilung, Wunder, Befreiung, Segnung, Hilfe, ein gutes Wort, Trost. Sie suchten nicht Jesus. Und das ist die Tragödie heute auch in der Christenheit. Christen ohne Christus, die haben alles, aber Christus fehlt. Christen ohne Christus. Sie suchen Kirche, Gemeinde, Pastor, sie suchen Bruder, Schwester, Chor und Musik und Unterhaltung und Rimmedimme, aber sie suchen nicht Jesus. Weißt du, wenn sie Jesus suchen würde, dann wäre es vollkommen egal, wer da predigt, wäre vollkommen egal, ob das Gebäude ein Dach hat oder kein Dach hat, ob das jetzt eine Kirche ist oder ein Kellerloch oder Hinterhof, das wäre vollkommen egal. Das Äußere würde dann vollkommen egal sein, wo das alles jetzt stattfindet und dann, oder wie die Leute sind, ob das lauter Arme, lauter Reiche oder was für Volk da beieinander sind. Das spielt äußerlich dann keine Rolle. Die wissen, hier ist Jesus. Hier ist Jesus, ob der jung oder alt da ist. Da spielt Alter keine Rolle, da spielt Geschlecht keine Rolle, da spielt gar nichts eine Rolle. Hauptsache Jesus ist hier. Aber sind wir wegen Jesus gekommen? Lesen wir wegen Jesus die Bibel oder wollen wir uns nur fortbilden? Wollen wir nur schlagfertig sein, anderen gegenüber zu beweisen, dass die Unrecht haben und wir Recht? Und dass die in der Hölle kommen und wir in den Himmel? Studieren wir deshalb nur die Bibel, etwas zu beweisen? Oder dass wir dabei sind, wenn Jesus wiederkommt? Wenn du Jesus liebst, bist du immer dabei. Denn du bist da, wo Jesus ist. Und deshalb ist es so wichtig, liebst du Jesus und bist du wegen Jesus? Bist du wegen Jesus hier geblieben? Jesus fragt sogar, wollt ihr auch weggehen sogar? Der ist so frei und fragt die Jünger, wollt ihr auch weggehen? Als alle weglaufen, die 70 weggegangen sind. Herr, die laufen alle weg. Und der Herr sagt, wollt ihr auch gehen? Ich könnte ja gehen. Seid ihr wegen mir oder wegen was anderem da? Wollt ihr da ein Reich, Königreich aufbauen und der eine wird links und rechts sitzen? Das haben sie geträumt. Außen- und Innenminister. Und dann so, was weiß ich was, wo man sich profilieren kann. Weißt du, viele Leute können in der Welt sich nicht profilieren. Und die denken, die Kirche und die Gemeinde wäre so eine Möglichkeit, wo ich mich profilieren kann. Da kann ich ganz hoch oben stehen, kann ich andere kommandieren, kann anderen Vorschriften machen, kann anderen was vorpredigen und kann von anderen was verlangen. Und ja, viele haben einen falschen Beruf gewählt. Weißt du, diene ich wegen Jesus oder für Jesus oder diene ich etwas, damit ich profilieren kann? Und deshalb ist es wichtig. Weißt du, Gott erlaubt Krisen, auch im Leben eines Pastors oder eines Dieners, dass du Krisen sind. Dient er nur, weil er sich profilieren kann und weil er dann angesehen ist? Aber dienst du Gott auch, wenn du nicht angesehen wirst und wenn du überhaupt nicht gesehen wirst? Und wenn du kritisiert und bespottet und belächelt wirst und bemitleidet wirst, also der Arme, wie kann der nur bei drei Leute predigen? Verstehst du? Ja, dienst du dem Herrn oder dienst du dir selber? Viele dienen sich selbst. Also, sie suchten irgendwie Hilfe, sie suchten irgendeine Lösung, aber sie suchten nicht Jesus, diese neuen, andere. Wo sind die anderen? Als sie dann das gefunden haben, was sie gesucht haben, sind sie von Jesus weggegangen. Und das ist meine Beobachtung. Ich diene schon 40 Jahre dem Herrn Jesus und ich war ganz junger Pastor. Was heißt jung war ich nicht, aber ich habe schon Gott gedient und da bete ich für eine Frau und die wird nicht geheilt. Bete fast ein ganzes Jahr für eine Frau, die hat Krebs gehabt und Bestrahlung hat nichts genützt, die Haare sind ausgegangen und da passiert kein Ruck. Es macht weder vorwärts noch rückwärts, bete ein Jahr und es war autofreier Sonntag, das weiß ich noch wie heute. Dann gehe ich, nehme meine Bibel unterm Arm, laufe zu Fuß zum Gottesdienst und sage, lieber Gott, heute werde ich wieder voll Power predigen. Und garantiert, die Frau kommt wieder nach vorne und die Leute haben schon in der Gemeinde getratscht. Guck mal, der Pastor hat gar keine Vollmacht, der betet und da passiert nichts bei der Frau. Und das ist schon schrecklich, wenn du predigst und betest und es passiert nichts. Und manchmal ist es, wenn nichts passiert, vielleicht besser, als wenn was passiert. So, dann bete ich und sage und gehe runter, lieber Gott, heute Abend werde ich wieder voll Power predigen und die Frau wird wieder vorne stehen. Und ich werde wieder die Hände auflegen und wieder für sie beten und es wird wieder nichts passieren. Und da habe ich gesagt, Gott, ich mache eine Abmachung heute mit dir. Hier runter und dann mache ich eine Abmachung, sage, lieber Gott, ich mache einen Vertrag, ich werde heute wieder predigen und wenn die nicht geheilt wird, dann kündige ich dir den Dienst, ich werde nicht mehr predigen, ich kann genauso auch ganz was anderes machen, ich habe nicht zwei linke Hände, so ich werde ganz was anderes machen und predige und während ich so predige, vergesse ich wieder alles, also was ich abgemacht habe mit dem lieben Gott und dann mache ich Altarruf, wer ist als erstes wieder vorne? Die Frau. Leg die Hände auf, und bete und habe gesagt, lieber Gott, denk an unsere Abmachung. Entweder du, also das, die Abmachung war, entweder du heilst oder ich kündige dir. Ich mache nicht mehr mit. Also das ist mir zu lästig, dieser Dienst. Also warum soll ich dich irgendwie verherrlichen und du tust nichts? Und während ich bete, kommt ein Ruck, ein Strom, die Frau ist geheilt. Und alle, Halleluja. Ich sag, verflucht sei dieser Tag. Verflucht sei dieser Tag. Nicht Halleluja. Weißt du, wir schreien manchmal am falschen Platz Halleluja. Bei dieser Heilung war die Frau zum letzten Mal im Gottesdienst. Und vielleicht sechs, sieben Monate später kommt sie, ich bin inzwischen nach Heilbronn dann umgezogen, kommt sie und bringt mir die Bibel zurück und sagt, Herr Matuta, Sie haben sich so um mich bemüht, jetzt habe ich alles, was ich brauche, ich danke Ihnen für Ihre Mühe. Und die geht in keine Gemeinde, sie braucht nicht einmal die Bibel mehr. Dass ich gesagt habe, verflucht sei dieser Tag. Weißt du, lieber bist du auf alle vier und der Pastor hat keine Vollmacht und da passiert nichts, aber du bist im Wort, unter dem Wort Gottes. Und der Herr kann an dir arbeiten, denn die Leute brauchen innere Heilung. Innere Heilung. Die brauchen noch viel mehr. Denn von Krebs kommt nicht da irgendwie, weil man da irgendwas falsch gegessen hat. Krebs ist durch Verletzung, das nicht aufgearbeitet wurde. Und Gott möchte mehr tun, als nur vom Krebs heilen. Und die war geheilt. Und die hat sich bedankt, sagt der Arzt, bringt sogar einen Attest, dass das alles jetzt in Ordnung ist und es stehen geblieben ist. Und jetzt, Haare hat mir ihre Perücke runtergemacht und jetzt sagt, guck, schauen Sie, jetzt wachsen mir sogar die Haare, wo keine Haare mehr da waren. Habe ich gesagt, es ist sehr traurig eigentlich. Wie steht es um Jesus? Nein, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Das werde ich nie vergessen. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Und das ist das, wo sind die Neuen? Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Bin frei vom Aussatz. Keine Beule mehr, so. Sie haben Jesus nicht mehr gebraucht. Die Neun oder diese Frau hier. Und ich kenne eine ganze Menge. Da geht's ins Hunderte und Tausende. Sie haben genug von Jesus, genug von Gott, genug vom Wort Gottes. Ihre Bedürfnisse waren befriedigt. Sie wollten nicht mehr. Sie wollten nur geheilt werden. Aber, dass die Bibel wichtig war und das Wort Gottes wichtig war, das hat sie vergessen. Sie wollten nur bedient werden vom Herrn Jesus oder dem Herrn. So, wo sind die Neuen? Sie waren jetzt gesund, jetzt konnten sie zu ihrer Familie wieder gehen, aber sie hatten keine Beziehung zu Jesus. Die ist abgebrochen worden, nachdem sie alles hatten, was sie brauchten, Schuhe und Hosen und Kleider und Unterwäsche und Essen und Beruf und Ausbildung und Geld. Weißt du, so viele Leute haben, ich war noch kurz, also nach dem Krieg, praktisch habe ich meinen Dienst getan, da gab es noch ein paar alte Leute, die im Krieg gewesen sind. Und da hat sich einer bekehrt und sagt, ich muss mich bekehren. Da sage ich, wieso denn das? Ja, ich muss mich bekehren. Ich war im Stalingrad, wir saßen im Höllenkessel drin und ich habe gesagt, lieber Gott, wenn du mich rausholst, dann gebe ich dir mein Leben. Und er hat mich rausgeholt, aber ich habe es vergessen, mich zu bekehren, mein Gelübde zu bezahlen, was ich Gott versprochen habe. Ich habe vergessen, mein Gelübde, ich möchte mich bekehren, ich möchte mein Gelübde bezahlen. Und das sind schon, ja, das waren 68, 69, also der Krieg war schon einige Jahre zu Ende. Und Stalingrad war auch schon lang vorbei. Aber, weißt du, viele haben Gott in Notzeiten versprochen, Gott, wenn du mich rausholst, wenn du mir hilfst, wenn du mich befreist. Und dann hat er sie befreit, sie erlöst, Gott hat gedient, aber sie bezahlen nicht die Rechnung. Verstehst du, die Versprechen. Deshalb in der Bibel heißt, bezahle dein Gelübde. Und warum vielen Leuten nach der Heilung, nach der Segnung und so weiter wieder schlecht geht, sogar siebenmal schlimmer geht, als das vorher gegangen ist, ist, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Sie haben Gott versprochen, lieber Gott, wenn du mich heilst, wenn ich wieder aus das Krankenhaus verlasse, wenn ich das Gefängnis verlasse, wenn ich die Situation, wenn sich die ändert, wenn wir aus den Schulden rauskommen, dann werde ich dir dienen. Dann werde ich dir dienen. Ich habe in Heilbronn jemand und ja, muss hier ein bisschen reden, weil die Leute auch mithören in der Predigt. Da jemand von 70.000 Euro Schulden zurückgebracht, also nicht Euro, D-Mark damals, weiß geholfen. Und nachdem sie ihre Schulden bezahlt waren, waren sie auch zum letzten Mal in der Gemeinde. Wir haben da bemüht, aber als Gemeinde Arbeit vermittelt, auf die Kinder aufgepasst und Babysitter gemacht, so damit die beiden Mann und Frau arbeiten können und intensiv Schulden bezahlen können. Da konnten sie, also wir haben sie versorgt, so gut wir konnten. Aber das war alles vorbei, waren sie auch von der Gemeinde weg. Und dann nachher erzählen sie, wie schlecht die Gemeinde war. Also was, wie hart und hart sie war und so weiter. Also, dass sie die Ehe auseinandergebracht haben, Kinder weggenommen haben. Wir haben gesagt, ihr könnt die Schulden nur bezahlen, wenn ihr fleißig arbeitet und spart und alles zurückzahlt und, aber wir waren zu hart. Und dazu haben sie so geschimpft. Du siehst, praktisch wieder zurückgeschlagen oder statt dankbar zu sein, dass sich die Leute, wir müssen ja nicht, wir sind ja kein Sozialamt. Und wir müssen nicht um die Leute kümmern, aber wir tun es aus Liebe für die Leute. Und dann bist du der böse Onkel. Der böse Onkel. So, wo sind die Neuen? Wo sind die Neuen? Sie sind alle gesund geworden, aber sie hatten keinen Kontakt zu Jesus mehr. Aber vorher, in jedem Gottesdienst, in jeder Gebetsstunde, in jeder Singstunde, bei jedem Kickeleszeug waren sie dabei. Da brannten sie für Jesus. Und jetzt hatten sie, was sie wollten. Danke, Herr Jesus. Wenn Jesus uns etwas an uns tut, und das ist eine große Wahrheit, die ich möchte heute Wahrheiten weiter predigen und weiterbringen, und da ist eine große Wahrheit, wenn Jesus etwas an uns tut, irgendetwas, egal was, und wie auch immer, groß oder klein, dann will er etwas und er will noch mehr an uns tun. Das ist nur das erste Stück. Er will noch mehr was tun. Das ist nicht alles, das ist nur der Anfang. Aber er will uns gleichzeitig testen, wie verhältst du dich? Bist du überhaupt würdig der weiteren Segnungen? So, und Gott zeigt uns auch in seinem Schöpfungsbericht, er hat nicht alles an einem Tag gemacht. Also, es werde Licht. Und da könnte man gleich aufhören mit der Schöpfung. Es ist genug, ich habe ja Licht. Ist ja nicht mehr dunkel. Ich sehe was wenigstens, dass alles durcheinander ist. So, aber Gott hat noch weiter gearbeitet. Die Erde bringe hervor, dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Und bis zum siebten Tag, bis heute ist Gott noch aktiv. Dann sandte er noch Jesus, dann sandte er den Heiligen Geist. Und dann hat er Johannes Matthäus vielleicht zu dir vorbeigeschickt. Ja, und dergleichen. Weißt du, da ist so viel passiert. Denn Gott will noch mehr in deinem Leben tun, als nur es werde Licht. Das ist zu wenig. Gott will was Echtes, Bleibendes, Kontinuierliches in deinem Leben wirken. Dass du eine neue Schöpfung bist. Bei vielen ist nur Licht gewesen. Sie haben eine Erleuchtung bekommen, eine Erkenntnis. Vielleicht Sündenerkenntnis und, ja, mir sind meine Sünden vergeben. Und die meisten sind damit zufrieden. Dass sie ein bisschen Licht haben, ein bisschen Überblick haben, finanziellen Überblick haben, dass sie Zehnten geben können und dass sie sehen, aha, mein Geld muss ich einteilen, da läuft nicht anders. Oder wenn es ein bisschen besser geht, da fangen sie schon an, da gucken sie, kommen sie schon immer seltener. Je besser es den Menschen geht, desto seltener gehen sie in den Gottesdienst. Und desto weniger beten sie. Schau dich doch selber an, sei doch ehrlich. Die Not lehrt beten. Und je größer die Not ist, desto mehr und desto intensiver betest du. Ist die Not vorbei, da betest du nicht mal am Tisch mehr. Das haben wir ja nicht nötig, weißt du, das kann man so machen. Weißt du, Gott will aus den Wundern, was in deinem Leben passieren, da will er ein Programm entwickeln. Aus den Segnungen will er eine Sendung machen mit deinem Leben. Da soll was passieren. Aus deiner Befreiung soll eine Berufung werden. Das ist, was Gott plant. Also wenn er dich befreit, hat er was vor mit dir und mit mir, mit uns. Gott will also nicht nur anfangen, er will auch vollenden. Verstehst du, er will nicht nur uns jetzt mal einladen und er will uns kennenlernen, wir sollen ihn kennenlernen und wir sollen ihn verstehen und dann sagt er, könntest du das machen, das würde ich dir auch so anvertrauen. Wenn Jesus etwas an uns tut, dann soll eine Beziehung daraus werden, eine Geschichte, Lebensgeschichte und ein Lebensstil. So, aber bei den meisten wird nichts daraus. Die brechen viel zu früh ab, die Beziehung und die Behandlung. Weißt du, es ist genau so, wenn der Arzt sagt, jetzt müssen wir hier Wurzelbehandlung machen. Hier müsste man operieren, dann sagst du, nein, dann gehe ich lieber woanders hin. Da wissen so sanfte Medizin dann praktiziert oder irgendeine andere Form von Medizin macht. Viele verlassen viel zu früh die Schule. Deshalb haben sie keinen Abschluss. Deshalb wird's aus ihrem Leben nichts. Denk darüber nach. Weißt du, du könntest vielleicht auch viel weiter in deinem persönlichen Leben, deine privaten Sachen viel weiter sein, hättest du nicht zu früh die Sache abgebrochen, aufgehört, so hingeschmissen. Und wir Menschen neigen immer da, wo dann Schwierigkeiten auftauchen, da hören wir auf. Und da ist außer Spesen da nichts mehr gewesen und war alles vorbei. Das gilt auch für die Berührung und die Begegnung mit Gott und für jede Segnung Gottes. Also, dass wir nicht kontinuierlich weitermachen. Schau, wo sind die Neuen? Die sind nicht mehr weitergegangen. Die sind in die falsche Richtung gegangen. Die sind nach Hause gegangen. Oder, was ich denke, was die gemacht haben, die sind wieder an dem alten Platz zum Betteln zurückgegangen, wo sie waren. Es war so traurig für mich, als ich in der Klinik bei Mutter Teresa in Kalkutta war und in der Dying-Klinik, in der Sterbeklinik, dann hat mir der Leiter dort gesagt, weißt du, das ist so traurig, wir peppeln die Leute hoch, wir bringen sie auf die Beine, die können wieder gehen und in dem Augenblick, wo sie dann gehen können, entlassen wir sie, wir müssen sie entlassen, wir können sie nicht für ewig behalten, wir entlassen sie und dann gehen sie wieder in der Gosse, da wo sie herkommen und nach einer Woche sind sie garantiert wieder da. Und so, das ist dieser ewige Teufelskreis. Da passiert nichts. Und so viele Menschen kommen aus dem Teufelskreis nicht raus. Der Herr befreit sie, zerpäppelt sie auf, bringt sie auf die Beine und dann gehen sie wieder dort zurück, wo sie herkommen. In dem Dreck, in dem Schmutz, in der Gülle, im Abfall, auf dem Abfallhaufen womöglich noch, so wie in manchen anderen indischen Städten. Und es geht nicht mehr weiter. Schau, wie viele Leute stecken geblieben sind. Und dann stagniert das alles. Sie sind nicht mehr weitergewachsen. Das habe ich. Das reicht, was wir haben. Weißt du, ich bin getauft, habe ich Geistestaufe, bin zufrieden, danke Jesus. Nein, Gott will mehr als nur Geistestaufe geben. Er will Gaben des Geistes schaffen, er will Frucht des Geistes schaffen, er will Werke des Geistes schaffen. Also, da explodierst du in alle Richtungen. Weißt du, sie haben sich an Gott nicht mehr festgehalten und sich festgeklammert. Sie haben Gott nicht mehr gehört, interessiert es nicht. Deshalb ist auch die Frage, wann hat Gott zum letzten Mal zu dir gesprochen? Vielleicht eine Testfrage im nächsten Gottesdienst. Weißt du, Gott dient ihnen nicht mehr. Wir sprechen vom Gottesdienst. Weißt du, Gottesdienst ist, dass Gott uns dient. Wann hat Gott dir gedient? In irgendeiner Art und Weise. Jesus hat den Aussätzigen gedient und sagt, geht und zeigt euch den Priester. Geht in euer Dorf zurück, wo ihr herkommt. Und da hat Jesus gedient durch sein Wort. Wo hat der Herr durch sein Wort dir in irgendeiner Art und Weise gedient? Lies die Bibel nicht mehr. Ja, ich weiß schon alles eigentlich. Bin schon einmal durch die Bibel durch. Ich weiß nicht, wie oft ich schon durch die Bibel durch bin. Also eigentlich lese ich jedes Jahr für mich persönlich einmal die Bibel durch, so in meine private Andacht. Also wenn ich schon 40 Jahre Christ bin, ich müsste 40 Mal die Bibel schon durchgelesen haben. Aber natürlich noch mehr und studiere auch noch. Das kommt auch noch dazu. So, und predige aus der Bibel. Also, aber ich muss ehrlich sagen, jedes Mal entdecke ich was Neues in der Bibel. Also Gott möchte uns jedes Mal was Neues schenken. Und deshalb nicht, ich habe schon genug. Ich könnte auch sagen, ja gut, ich habe meinen Doktor der Theologie und ich weiß ja alles, bin ordiniert, habe das alles. Ja, eigentlich muss ich doch nicht nochmals die Bibel lesen, ich weiß ja doch schon alles. Aber wer sich einbildet, der weiß alles, der weiß gar nichts. Und deshalb müssen immer wieder bei Null anfangen und immer weitermachen. So, sie haben das Wort Gottes nicht mehr studiert, Gott konnte sie nicht mehr belehren und deshalb wachsen viele Christen auch nicht mehr. Die Bibel sagt, denen, die Gott lieben, die meisten Leute lesen nur den zweiten Teil. Die lesen nur, denen wird alles zum Besten dienen, mir dient alles zum Besten. Aber es ist nicht wahr. Mir dient nicht alles zum Besten, wenn ich nicht Gott liebe. Denen, die den Herrn lieben, dann, denen dient alles zum Besten. Wenn du Gott nicht liebst, wenn du nicht mit Gott gehst, dann brauchst nicht erwarten, dass dir das alles zum Besten dienen wird. Das dient dir zu deinem Verderben, zu deinem Untergang. Aber wenn du Gott liebst, wird Gott alles so umpolen und umlenken, dass es dir alles zum Besten dient. Wo sind die Neuen? Das ist meine Frage heute. So, wo sind die Neuen? Wenn du den Herrn nicht liebst, dann erwarte nicht, dass dir alles zum Besten dienen wird, dann wird Gott Gericht über Gericht kommen lassen, Plage über Plage, bist du kahl gefressen, nackt und bloß voll, stehst und sagst, was bleibt noch von mir übrig? Aber wenn du Gott liebst, Gott wird auch sogar die Heuschrecken zur Nahrung machen. Bei Johannes dem Täufer waren Heuschrecken seine Nahrung. Puh. Du frisst, statt dass die Heuschrecken dich fressen, wirst du die Heuschrecken fressen. Guten Appetit. Also, du siehst also, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder Heuschrecken essen oder die Heuschrecken fressen dich. Und Johannes, guck mal, wie Gott diente. Also denen, die Gott lieben, denen dienen alle Dinge, sogar Probleme und Schwierigkeiten und Krankheit und Nöte und Katastrophen und alles miteinander. Denen dient das alles zum Besten. Denn Gott hat nicht Gedanken des Leides mit uns, sondern Gedanken der Liebe, der Güte. Und die Liebe ist eigentlich keine Eintagsfliege. Ist keine Eintagsfliege. Liebe ist eine Lebensaufgabe. Und die wächst. Weißt du nicht, das ist nicht einfach groß, jetzt mal, oh, ich bin verliebt in Gott. Nein, wir verlieben uns jeden Tag neu in dem Herrn oder auch hier menschlich. Liebe hält auch wenn Schwierigkeiten auftreten. Auch da hält die Liebe durch. Die Liebe steht zu einem, die macht nicht gleich Schluss und sagt jetzt, du gefällst mir nicht mehr oder und so, und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Viele begrenzen die Liebe nur auf Romanzen und so sentimentale, schöne Stunden, solange sie was haben. Aber liebst du auch den anderen oder, wir sprechen das mal menschlich, liebst du denn auch, wenn du nichts mehr davon hast? Und genau das ist es, Das ist Liebe. Echte Liebe ist, wenn du weiterlebst, wenn du nichts mehr hast. Wenn du da sogar noch draufzahlen musst. Und das ist Liebe, wenn du sogar noch draufzahlen musst. So, das ist so Liebe im persönlichen Leben, aber das ist auch Liebe in der Welt draußen und das ist Liebe auch Gott gegenüber. Da musst du sogar noch draufzahlen. Wenn du Gott liebst, musst du noch draufzahlen. Und zwar, da gibt's alles her. Da opferst deine Gesundheit, da opferst deine Jugend, da opferst deine Zeit, da opferst dein Geld. Du zahlst drauf, wenn du Gott dienen willst und Gott liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, da bist du Tag und Nacht mit ihm beschäftigt, hast du für was anderes gar nicht mehr Zeit. Wenn du mit Gott so beschäftigt bist, hast du für was anderes nicht mehr Zeit. Und die Liebe bewältigt auch die schwierigsten Situationen. Liebe ist nicht weglaufen oder jemand aufgeben, wenn es kriselt oder schlecht wird oder was weiß ich. Liebe ist in jeder Situation stehen bleiben und dann wird die Liebe das Beste daraus machen. Die Liebe Gottes, so ob man das versteht oder nicht, ist natürlich dahingestellt. Liebe will immer das Optimale von einem. Oder das Optimale vom anderen auf jeden Fall. Will immer das Beste, dass es einfach gut geht und dass es endlich gut wird oder irgendwie wie auch immer. Das ist Liebe, dass Gott gut hat, dass mein Partner oder Partnerin gut hat. Dass einfach, dass wir ein schönes Leben haben. Liebe verschönert. Und versalzt und versauert nicht das Leben, verschönert. So, Liebe erklärt nichts, Liebe tut was. Das ist Liebe. Und deshalb, sei Täter des Wortes, das ist biblisch, sei Täter des Wortes, auch in der Krise. Und deshalb, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ob du das verstehst, ich kann für dich nicht verstehen, ob das für dich das Beste ist oder für mich das Beste, das muss jeder selber wissen. Und es muss selber einem klar werden. Aber oftmals ist uns gar nicht klar. Denn Gott hat andere Gedanken, als wir haben. Seine Wege sind ganz andere Wege als unsere. Und dann ist noch der Heilige Geist da. Die Bibel sagt, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Wer den Heiligen Geist hat, der spricht die Sprache der Liebe, die Sprache Gottes. Der spricht eine ganz andere Sprache. Das ist mehr als nur in Zungen beten. Die spricht und handelt, dieser Mensch handelt liebevoll, charaktervoll und nicht lieblos und hartherzig. Bei vielen ist die Liebe nicht ausgegossen. Wo sind die, die Liebe haben? Weißt du, von der Endzeit heißt es, und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Warum? Weil die Liebe bei vielen erkaltet. Die Liebe erkaltet bei vielen. Und heutzutage ist die Liebe bei so vielen Christen erkaltet. Die Liebe zu Jesus, die Liebe zu anderen Menschen. Da bricht man einfach an und macht mal eine neue Beziehung. Der Herr konnte bei vielen nicht die Liebe ausgießen. Warum? Die haben gar nicht stillgehalten. Weißt du, die Liebe wird ausgegossen. Und wenn du so eine Flasche nimmst, verstehst du, das wärst du die Flasche. Verstehst du, da muss man schon genau zielen, dass man das Loch trifft. Und wenn du ein bisschen wackelst und unruhig bist und nervös bist, verstehst du, da kommt nichts rein. Da wird alles verschüttet. Alles, was Gott dir geben will, geht daneben. Und bei vielen Christen ist das, was Gott einem Menschen geben wollte, was er dir oder mir geben wollte, ist daneben gegangen. Der Hals war zu dünn, zu schwach. Gott will viel mehr geben. Wir müssen stillhalten. Und in Stille sein werdet ihr stark. Kannst du stillhalten? Stillhalten, wenn Gott was vorhat, wenn Gott redet, wenn Gott was plant für dich. Weißt du, auch wenn du ungewöhnliche Wege gehen musst. Und sobald irgendjemand von einem was erwartet wird, ist das schon weg. Weißt du, sobald der Herr etwas von dir oder von mir erwartet, ich weiß, wir sind alle Menschen. Wir suchen immer den Weg des geringeren Widerstands. Und dann sind wir wieder, nein, das ist zu schwer, da verlangt der Herr zu viel von mir. Manchmal verlangt Gott Unmögliches von dir. Verlangt Unmögliches von dir. Und bist du bereit, das Unmögliche auch zu tun? Bei Gott ist nichts unmöglich, aber manchmal erwartet er, dass du Dinge tust. Stell dir mal vor, da muss jemand im Menschenkot schlafen, als Prophet. Und das eine ganze Weile sogar. Und das stinkt, das ist unrein, eklig. Schau mal, du musst in der Kloake mal hausen. Das muss dein Prophet beweisen oder mal vorleben. Weißt du, das ist nicht nur, dass man was redet, sondern man muss auch vorleben. Kannst du in Notsituationen aushalten? Ruhig bleiben, dich nicht aufregen. Wo sind die Neuen? Bei vielen Menschen konnte der Herr nicht tun, nicht seinen Willen offenbaren und seinen Willen verwirklichen, auch wie er das wollte, weil die zu viel auf Menschen gehört haben, auf andere geschaut haben, was die machen. Orientier dich nicht auf deinen Vordermann. An niemand. Du sollst dich nur an dem Herrn orientieren. Das ist was, weißt du, du wirst von allen Menschen enttäuscht. Letztendlich vielleicht sogar auch mir auch noch eines Tages. Aber du darfst nicht von Gott enttäuscht sein. Natürlich wollen wir niemanden enttäuschen, man kann allen Leuten nicht recht machen. Wir sollten bemüht sein, nur Gott recht zu machen. So, wo sind die Neuen? Also nein, es reicht schon, wenn wir uns den Priester gezeigt haben, jetzt muss ich doch nicht zum Herrn Jesus zurückgehen. Warum gerade 9, warum nicht 7, warum nicht 5, warum nicht 12? 12 wäre eine schöne Zahl gewesen. Wo sind die 9? Ist es Zufall, dass gerade 9 waren? Ich denke, dass das auch eine großartige Botschaft ist. 9 steht für 3x3 und steht für den göttlichen Bezug. Also 3x3, Körper, Seele und Geist und das mal 3. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also 3x3 ist 9. So, diese 9 hatten weder geistlichen, seelischen oder noch körperlichen Bezug zu Gott. Die hatten keinen Bezug zu Gott. Es steht, 9 ist die Zahl, also, was man in der Bibel verwendet für Bezug, für Beziehung. Die hatten keine Beziehung zu Jesus. Weder geistig, dass sie sich interessiert hätten für Jesus. Wer ist dieser Mann, der uns jetzt da so ein machtvolles Wort gesprochen hat? Noch seelisch, dass sie ihn geliebt hätten von Herzen. Also, meine Seele lobe den Herrn und so weiter. Die Seele war tot, passiv. Der Geist war passiv und körperlich waren sie auch nicht dabei. Die Füße haben nicht mitgemacht und sind, da gehen wir nicht hinter Weges zu weit. Oder heute ist das Wetter zu schlecht. Sie hatten also keinerlei Beziehung zu Gott. Deshalb die 9. Wo sind die Beziehungen, diese echten, wahren Beziehungen, Körper, Seele und Geist? Weißt du, viele Leute sagen, ja, ich war im Geist bei euch und ich bin immer im Geist bei euch. Also da pfeife ich auf die Geister. Ich brauche keine Geister. In Stuttgart war so ein lieber Bruder, den habe ich auf der Straße getroffen und dann sagte Bruder, mal tut es, aber ich war am Sonntag im Geist bei euch. Ich habe gesagt, lieber Bruder, tut mir leid, aber ich habe deinen Geist nicht gesehen bei mir in der Versammlung. Also nächstes Mal, wenn du mit dem Geist wieder da bist, sag auf dem Körper schönen Gruß, dass er auch mitkommt. Im Geist. Weißt du, das ist doch Schmarrn im Geist. Also Seele, Geist und Leib, die müssen einen Bezug haben. Du sollst den Herrn lieben. Hör mal, was da drin steht. Von ganzer Seele, von ganzem Herzen und aus allen Gemütskräften. Und alles, was in uns ist, lobe den Herrn. Was ist alles in dir drin? Wenn nichts drin ist, wird auch niemand den Herrn loben. Also unser Herz muss voll sein. Die Beziehung. 9 steht für Beziehung. Was ist deine Beziehung zum Herrn? Warum bist du hier? Bist du nur Mitglied, weil du eine Mitgliedskarte hast in der Gemeinde? Also deshalb haben wir Gott sei Dank keine Mitglieder und ich will ja auch keine Mitglieder haben. Ich will noch keine Papierleichen. Nein, die Kirchen sind voll von Papierleichen. Die existieren nicht mehr. Weißt du, viele sind schon verzogen. Manchmal kommt das von der Landeskirche, Post in meinen Briefkasten und so weiter. Der Postbote weiß nicht, dass wir keine Landeskirche sind und so weiter. Die Leute existieren gar nicht. Da schreiben mal noch Briefe und Einladung zum Kaffeekränzchen. Und die Leute existieren noch gar nicht mehr. Und die gibt es gar nicht mehr. Also, du siehst also, das mir liegt nichts daran, nur irgendwo eingetragen zu sein, in irgendeinem Verein, nur dass mein Name dort steht. Nein, mein Name steht im Himmel. Das ist das Wichtigste. Und wo sind die, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind? Die Bibel sagt, eines Tages werden Bücher aufgetan und wessen Name nicht im Buch des Lebens gefunden wird, du weißt ja, wo der wandert. Der wird fliehen und es wird keine Stätte gefunden. So, die 9 hatten weder geistlichen, seelischen noch körperlichen Bezug zu Gott oder zu Jesus. Sie haben sich Gott nur so neutral verhalten. Und viele Christen verhalten sich Gott neutral. Ja, er ist ein guter Mann. Der hilft uns und sie blieben für Jesus unsichtbar. 9 ist auch die Zahl für unsichtbar. Das ist noch nicht vollendet. 10 ist vollkommene Zahl oder Gesetz und so weiter, aber 9 ist noch nichts Ganzes. Und deshalb, wo sind die 9? Versucht dieses, schon allein mit der Zahl könnte ich eine tolle Predigt halten. Diese 9, es fehlt etwas. Nur ein Punkt noch eine Zahl. Und dann kommt die Vollkommenheit oder das Gesetz Gottes. Sie waren weder dort noch dort, richtig. Sie haben noch nicht das Ziel erreicht oder das Ziel, das Gott mit ihnen erreichen wollte. Wo sind die? Auf der halben Strecke stehen geblieben. Bei ihnen hat sich nichts verändert. Nicht äußerlich und auch nicht innerlich. Gott will uns lehren, auf seine Stimme zu hören, sein Wort zu beherzigen. Gott schenkt uns zuerst mal eine Segnung, zuerst ein Wunder, zuerst eine Befreiung oder zuerst die Erlösung, aber dann will er was von uns. Gott will seine Stimme uns geben, dass wir ihm zuhören, nicht mehr sündigen, ihm gehorchen, seinen Willen tun, seinen Weg gehen. Das ist, was Gottes Wille, eure Heiligung, sagt die Bibel. Gott ruft uns zu einem ganz bestimmten Zweck und mit einer ganz bestimmten Absicht. Als er mich ruft, er wusste, warum er dich und mich gerufen hat. Als er mich rief, wollte er, dass ich sein Wort predige. Das habe ich selber nicht gewusst. Aber das habe ich irgendwo dann rausgekriegt, dass es so ist. Ich soll Gott dienen und am besten, das, was mir am besten liegt, wo ich am meisten Freude habe, ist einfach von Gott zu reden. Und ich rede gerne. Und ich plaudere gerne und ich erzähle gerne. Und ich habe genug Fantasie und Gott, das Geist gibt meiner Fantasie noch mehr Fantasie, dass ich also Gesichter und Visionen sehe und dass ich dann Offenbarungen habe, dass ich plötzlich Dinge zusammenbringe, so dass ich als Querdenker querdenken kann sogar, nicht nur immer geradeaus, sondern auch mal quer. Und wisst ihr, das ist wichtig, dass wir so lernen zu gehen wie Gott. Und Gott geht manchmal quer. Und er ruft uns mit einem bestimmten Zweck und Absicht. Er will mit uns sein Werk fortsetzen. Und uns irgendwo einsetzen als seine Nachfolger. Also mach du weiter, Matthäus. Ich habe bis hierher gewirkt, und jetzt wirkst du weiter. So wie Jesus sagt, ich habe bis hierher gewirkt, oder mein Vater bis hierher gewirkt, und jetzt wirke ich hier. Und ich sende euch so, wie mein Vater mich gesandt hat. Also Gott begegnet uns mit einer Absicht und mit einer Sendung. Deshalb ruft er uns, dass wir nicht nur Konsumenten sind und nicht nur Nutznießer der herrlichen Segnungen des Himmels. Oh, so wunderbar. Lukas 17 hier, 10 sind geheilt worden und nur einer kommt zum Dank zurück. Wo sind die Undankbaren geblieben? Überleg einmal, wo sind die 9 anderen? Die waren undankbar. Was ist mit ihnen passiert? Ja, das sagst du jetzt so leicht, aber das steht nicht in der Bibel. Die kommen nicht mehr zurück, also die kommen nicht zurück. Aber wo sind sie geblieben? Wer hat sie aufgehalten? Wer hat sie gestoppt? Wer hat sie blockiert? Wer hat sie vom Weg abgebracht? Denn letztendlich, der eine, der zu Jesus kam, der hat gar nicht gemerkt, dass die anderen gar nicht da sind. Erst als Jesus fragt, wo sind die anderen? Verstehst? Jesus ist es aufgefallen, dass sie nicht gekommen sind. Außer es ist eine schlimme Krankheit. Also, wenn du Kopfschmerzen gehabt hättest und so weiter, kannst du sagen, jetzt geht's mir besser. Aber außer es, wenn Beulen da sind, stinkst und so weiter, voller Geschwüre bist, das weißt du, dass du aussätzlich bist. Du warst ja tödlich krank. Das waren die 10. Und so, die sind von so einer schrecklichen Krankheit geheilt worden. Also das muss doch einem auffallen. Ein Wunder habe ich erlebt. Ich muss Gott danken und Gott preisen und so weiter. Wenn man von so etwas Schrecklichem geheilt und befreit worden ist, dann sollte doch mal wenigstens Dankeschön sagen können. Oder wenigstens dem Herrn mal zuwinken. Aber nichts von dem. Und Jesus stellt hier die 10 auf einer Glaubensprobe. Also er sagt, geht hin und zeigt euch den Priester. Denn er wusste ganz genau, die echten werden zurückkommen. Und wer nicht echt ist, da kommt nicht zurück. Die Echten, die Segnungen wirklich empfangen haben und sich darüber freuen und echt geheilt worden sind, die werden wieder zurückkommen, die anderen nicht. Weißt du, heute höre ich immer wieder Leute sagen, die sagen, also wenn Wunder geschehen würden, die Menschen würden wieder glauben. Vergiss es. Wenn die Menschen wieder Zeichen und Wunder sehen, wenn Tote auferstehen, 1000 Tote können auferstehen, die würden uns nicht glauben. Sie würden leichter glauben, denkst du. Durch Wunder kommt niemand zum Glauben. Sondern höchstens zu Kritik und Zweifel oder was weiß ich, zu anderen Sachen. Und viele haben Wunder gesehen über Wunder und konnten nicht glauben. Was sagt Jesus zu dem reichen Mann, als der da von der Hölle ist, sagt, oh, schick den Abraham, dass er seinen Finger tauche im Wasser, ich habe noch 5 Brüder. Dann sagt Jesus, sie haben Moses und die Propheten, lass diese hören. Wenn sie diese nicht hören, werden sie auch nicht glauben, wenn ein Toter auferstehen würde. Sie würden nicht glauben. Also Totenauferstehung, Wunder und Zeichen. Du sagst, wenn das heute passieren würde, vergiss es. Keiner kommt wegen Zeichen und Wunder zum Glauben. Der wird begeistert. Oh, was ist das? Füße werden länger. Hals wird länger. Arme werden länger. Ich werde 1 Meter größer, stärker, was weiß ich. Ich wachse oder Steißbein Nummer 5 wächst. Weißt du, wir können alles, das ist alles, da kommt niemand zum Glauben deswegen. Auch wenn er die Wunde an der Wand sieht oder sogar selber spürt, der wird es nicht glauben. Niemand kommt, wie viel Wunder und Zeichen haben die Juden damals gesehen von Jesus? Und wie viel sind zum Glauben gekommen? Eine Handvoll. Wie viele sind zum Glauben gekommen? Dann sagt Jesus auch, glaub doch wenigstens wegen den Wundern, die ich tue. und die Befreiungen, die da passieren vor euren eigenen Augen. Und dann machen sie so Skandal da, jetzt, weißt du, die wollen gar nicht glauben, dass der Blinde sehend geworden ist, der keine Augen hatte im Kopf. Diese Geschichte. Da bringen sie vor das Gericht sogar und lassen untersuchen und dann sagen, ja, das hat alles, war nur eingebildet. Aber das war ein offensichtliches Zeichen. Da war blind und ist sehend geworden und die Leute wollten es nicht glauben. Also Wunder bringen niemand zum Glauben. Bete nicht um Wunder, Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen. Die sind nicht wegen Glauben da. Die sind für Christen als Begleitung. Das sind, was Gott nachher den Christen wirkt. Zeichen und Wunder. Die da glauben, heißt es, werden Zeichen und Wunder geschehen. Nicht vorher das Zeichen und Wunder geschehen und dann glaube ich. Nein, die da glauben, das ist das Resultat deines Lebens, dass plötzlich die Dinge sich ordnen, dass du plötzlich auf die Idee kommst, wie du Geld verdienen kannst oder wo du gutes Geschäft machen kannst. Oder Zeichen, da achtest du, pass auf, da ist das was falsch, da läuft was falsch. Zeichen sind Signale aus der unsichtbaren Welt. Wenn du glaubst, die da glauben und dann kommen Resultate. Aber die meisten möchten das Pferd von hinten aufsäumen. Zuerst Zeichen und Wunder und dann glaube ich. Nein, die Dämonen fahren aus. Die da glauben, werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Die da glauben, werden was, wenn sie was Tödliches trinken, wird es nicht schaden. Zuerst kommt der Glaube. Aber der Glaube, du trinkst nicht zuerst was Giftiges, sondern glaubst du und stirbst nicht. Nein, du glaubst und dann, weil du fest im Glauben bist, hat das keine Wirkung an dir. Also, Glaube passiert aufgrund von der Schrift. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe wird frisches Wasser fließen. Lebendiges Wasser, Ströme lebendigen Wassers, was das auch immer heißen mag, Ströme lebendigen Wassers, da wird der Heilige Geist wirken. Also viele haben Wunder gesehen. Und das ist hier nur ein Test, eine Bewährungsprobe, ob die Probe bestehen wohl, diese 10 Brüder, die 10 Aussätzigen. Und ich sagt euch, inzwischen ist es auch nicht anders geworden. Tote können auferstehen. Hundertweise Menschen glauben es doch nicht und werden es doch nicht glauben. Wunder führen also nicht zum Glauben. Nur einer von ihnen findet zu Christus zurück. Das ist ein Samariter, ein Nichtjude, ein Nichtkirchlicher, ein Nichtreligiöser, so ein Mischmaschmensch, ein Esoteriker vielleicht würde man heute sagen. Der findet zu Jesus. Einer, der gar nicht so richtig ist. Die Samariter waren so ein Mischvolk. Halb Juden, halb Babylonier. Und nur einer begriff, Jesus ist mehr als ein Heiler. Jesus ist mehr als ein Befreier. Jesus ist mehr als nur ein Segnender. Jesus ist mehr. Und nur einer weiß, was zu tun ist. Die meisten wissen nicht, was, wenn Gott ein Wunder wirkt, die meisten wissen nicht, was zu tun ist. Weißt du, wie ich gesagt habe? Weißt du, vielleicht ist ein Wunder gar kein Wunder, sondern verflucht sei dieser Tag. Verstehst du? Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Vielleicht muss Gott uns in Not halten, damit wir das Ziel erreichen. Ohne der Not würdest du gar nicht in den Himmel kommen, womöglich. Würdest gar nicht in die Gemeinde gehen. Aber weil du ständig, lieber Gott, schon wieder, heute ist auch so ein schwerer Tag wieder. Und lieber morgen wieder. Und du musst immer wieder Gott suchen. Sonst würdest du gar nicht, weißt du, stell mal vor, du würdest Mercedes fahren, du würdest Einkommen haben von 5000 Euro und du würdest ein blendendes Leben haben, da würde alles klappen, gesund. Ach, du würdest doch nicht noch an Gott denken. Und deshalb denken all die Leute, denen es so blendend und so gut geht, die denken nicht an Gott. Deshalb, wo sind die ganzen Reichen? Wo sind die ganzen Gesunden? Wo sind die ganzen Starken? Wo sind die ganzen Gescheiten, Gebildeten und Klugen und so weiter, die alles können? Die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die nichts können. Die null sind. Ich habe neulich gepredigt. Horcht euch die CD an. Die null sind. Die arm sind. Die hilfsbedürftig sind. Am Anfang haben sie geschrien, alle miteinander, oh Jesus, erbarm dich unser. Aber dann war alles vorbei. Da rufen sie nicht mehr Jesus, erbarm dich unser. Oder Herr, sei uns gnädig. So, die haben alles, was sie brauchen, die kennen dich gar nicht mehr. Nur einer begreift, Gott die Ehre zu geben. Jetzt muss ich Gott danken. Da ist an mir ein Wunder passiert. An mir ist ein Wunder passiert. Und plötzlich erkennt er, das war ein Wirken Gottes, das war nicht Mensch Jesus, sondern das war Gott Jesus, der hier eingegriffen hat. Und preist Gott nicht so im Herzen, so im Stillen, ich muss auch Danke sagen. Nein, er pries Gott mit lauter Stimme, so steht in meiner Bibel. Vielleicht steht bei dir was anderes drin, aber schließ mal nach. Er pries Gott mit lauter Stimme, Halleluja, Glory, Glory, Glory. Oh, da war Musik, da war Überzeugung. Da war Feuer, da war Pep, würde ich sagen. Weißt du, die Menschen erkennt man, das ist ein griechischer, die Griechen sagen immer, die Menschen erkennt man an der Dankbarkeit. Den Menschen erkennst du an der Dankbarkeit. Da erkennst du den Charakter eines Menschen. Das ist also griechische Weisheit. Die sagen, da sieht man, ob der wirklich würdig ist für den Segen Gottes. An der Dankbarkeit. Menschen, die nicht danken für eine Mücke, für einen Regenwurm. Und Gott nicht danken für, was weiß ich, für die Meise. Und Gott nicht danken für Sonnenstrahl und für die Knospen oder auch, was es auch immer ist. Die Gott nicht für kleine Sachen danken können, die können Gott auch nicht für große Sachen danken. Und deshalb, wir müssen anfangen, für die Spinne Gott zu danken. Guck mal, wenn die Spinne nicht da wäre. Und was für ein Wunderwerk so eine Spinne ist. Und guck mal, was sie da, wie so langsam gemütlich. Wir sollten Gott anfangen, für die Kleinigkeiten in unserem Leben danken. So auch zu anderen. Mit denen Gott was anfangen kann. Wo sind sie? So, wo sind die Menschen, die Gott ehren? Und eigentlich sollte alles zu der Ehre Gottes sein in unserem Leben. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Also nicht Menschen die Ehre. Der Pastor hat mich geheilt. Also ich hasse Dinge, weißt du, wenn wir Menschen applaudieren, wenn sie was Gutes gemacht haben. Weißt du, es ist schön im Theater oder im Konzert oder so weiter, dass wir Menschen applaudieren. Wir sollten Gott die Ehre geben. Weißt du, was kann einer, der kann ein größter Künstler sein, aber der bringt nichts raus, wenn Gott ihm nicht Gnade schenkt. Wenn Gott die Fähigkeit ihm schenkt. Weißt du, wir sollen Gott die Ehre geben, nicht den Menschen. Aber viele dann verbeugen sich, ja danke und nochmals danke und nochmals danke. Ich kenne solche Pappenheimer. Wir sollen Gott die Ehre geben. Denn wenn Menschen uns loben und preisen und uns groß heißen, dann haben wir unseren Lohn dahin. Und er gab Gott die Ehre. Nicht dem Doktor, Gott die Ehre. Weißt du, der Arzt ist auch ein Diener Gottes. Manche Leute haben ja gestörtes Verhältnis zum Arzt. Ja, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Ich kenne sogar Prediger, die sagen, Krankenschwestern, die dienen dem Teufel. Verstehst du, die dienen nicht dem Teufel. Die versuchen Menschen zu helfen und die machen die Drecksarbeit und so weiter. Und dann schreiben sie da noch große Bücher, dass Krankenschwestern, sie dienen dem Teufel und so weiter. Die würden also den Glauben der Menschen untergraben und auszuhöhlen. Nein, wir dienen alle Gott. Und die Krankenschwester dienen mehr Gott als einer, der nur kritisiert und redet. Ehrlich. Also, wo sind die anderen, die Gott wirklich ehren? Bist du so ein Stoffel wie dieser Neun da, der alles will, der alles nimmt, der alles braucht, aber nichts gibt? Nicht einmal, dass er den Mund aufmacht und sagt, danke Herr, danke Herr. Mit dieser Heilungsgeschichte sind wir Zeugen von 9 gescheiterten, misslungenen Heilungen. Du hast schon recht gehabt, die Heilung wird nicht bleiben. Also das ist ein Beispiel. Wir sind Zeugen hier. Siehst, 10 sind gekommen, 10 wollten Heilung haben und nur einer hat es bekommen. Und die 9 sind leer ausgegangen. Vielleicht sind sie jetzt für einen Augenblick geheilt. Und ich kenne Leute, und ich sage hier die Wahrheit, auch hier in unserer Gemeinde, manchmal Leute sind geheilt, die sind im Heilungsgottesdienst da, laufen sogar vor und hinten und machen sogar noch einen Purzelbaum, wenn es sein muss und so weiter. Und 3 Wochen oder 14 Tage, sobald der Evangelist vorbei ist, sobald sie nicht mehr im Gottesdienst sind, ist die Heilung auch ausgewandert. Weißt du, du musst ja am Ball bleiben. Wenn du Sieg haben willst, wenn du Kraft haben willst, du musst am Ball bleiben. Du musst immer weitermachen, Herr, noch mehr, noch mehr. Jetzt kann ich die Füße bewegen, jetzt will ich auch die Hände bewegen und den Kopf bewegen und die Augen bewegen und die Ohren bewegen und was sich sonst noch alles bewegen lässt. Aber weißt du, wir wachsen in der Freiheit. Je mehr wir in der Gegenwart Gottes sind, in der Gegenwart Gottes passiert unheimlich viel. Und wenn wir nicht in der Gegenwart Gottes sind, muss man uns nicht wundern, wenn wir nicht geheilt werden. Und zwar Gott will uns konsequent und permanent Heilung schenken. Und zwar eine radikale Heilung, die anhält und am Schluss heilst du sogar noch andere dann. Weil du geheilt worden bist, hast du die Kraft und die Zulassung, andere zu heilen. Nur einer, der selbst geheilt worden ist, der kann auch andere heilen. Der weiß, wie das funktioniert. So, das Wort hat sie reingemacht. Sie sind hingegangen, sie haben gehorcht, getan, was er gesagt hat. Und jetzt, der Herr beobachtet, was passiert jetzt. Die 9 sind zurückgefallen. Die haben ihre Heilung nicht behalten. Es geht darum, dass du deine Heilung behältst und noch weiter ausbaust und noch mehr Heilungen bekommst. Wenn du eine Gabe hast, Gott will dir noch andere Gaben geben. Und Heilung ist auch eine Gabe Gottes. Verstehst? Du hast jetzt eine Heilung, jetzt kannst du einen Fuß bewegen, Gott will, dass du auch den anderen Fuß bewegst. Und du kannst jetzt dies tun, Gott will, dass du auch was anderes noch tun kannst. Und so, wir wachsen in der Gnade Gottes, in der Herrlichkeit Gottes und wir entwickeln uns weiter fort und fort. Danken kommt immer aus dem Inneren. Also mit dem Danken fängt es an und Heilung ist eine Sache des Herzens. Es kommt vom Herzen, vom Inneren. Undankbarkeit macht einen Menschen gemeinschaftsunfähig. Die Aussätzigen gehen wieder dorthin, wo sie herkommen, sitzen wieder und betteln da an der Ecke. So wie die Leute von Mutter Teresa Haus mir erzählt haben. Weißt du, die sind, nach einer Woche sind sie wieder bei uns da. Voll Fieber, voll Eiter. Geistlicher Aussatz ist viel schlimmer. Geistlicher Aussatz ist schlimmer als körperlicher Aussatz. Und deshalb, Gott will uns auch nicht nur den körperlichen Aussatz nehmen, der will auch den geistlichen Aussatz nehmen, dass wir isoliert sind von Gott, dass wir keinen Bezug zu Gott haben. Die Neuen haben das nicht gemerkt, dass zu ihrer Heilung noch was fehlt, und zwar Jesus. Die haben nicht gescheckt, die vielen Geheilten, Befreiten in unseren Tagen. Weißt du, deshalb ist es schön, dass ein Heilungsevangelist mal kommt und predigt, aber Gott will die Gemeinde benutzen. Und die Gemeinde ist dazu das, dass die Leute wachsen. Und da wird nicht nur Heilung gepredigt. Verstehst du? So krank kannst du gar nicht sein, dass du immer Heilung hören musst. Weißt du, die Heilung beginnt innen drin. Durch Ermutigung, durch Trost, durch Loslassen. Weißt du, Gott will noch viel mehr. Also, und durch Vergeben. Viele Heilungen passieren erst, wenn du lernst, zuerst mal deinem Nachbar und deiner Nachbarin zu vergeben. Und so weiter. Mit Vergebung fängt so viel an. Und du weißt gar nicht, was du alles lernen musst. Bleibet in mir, hat Jesus gesagt, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Schau nicht auf die anderen, wer da mitgeht. Viele Menschen schauen auf die Menschen, schauen, ja, geht der mit? Wenn der nicht geht, gehe ich auch nicht. Oder andere schauen auf die Gemeinde oder auf den Pastor oder ganz schlimm ist dann die Predigersfrau. Also ich möchte keine Predigersfrau sein, ich bin lieber Pastor. Die werden immer geguckt, was machen die? Die kriegen das immer alles ab. Und vergucken sich manche noch dabei und verlieren dann Jesus aus dem Auge. Schau nicht auf die anderen, schau auf dich selbst zuerst einmal. Und jetzt möchte ich etwas ganz Konkretes werden. So, wo sind die Neuen? Vielleicht bin ich einer von diesen Neuen, wo nicht gekommen ist zu Jesus. Schau nicht auf die anderen. Lasst uns lieber jeder vor seine eigenen Türe kehren. Da haben wir so viel Dreck, Geschwister, so viel Müll und so viel Ramsch aus dem alten, früheren Leben. Und da kommt, weißt du, du denkst, du bist fertig, da kommt wieder was Neues. Irgendjemand lade doch sein Mist wieder bei mir ab. Da kannst du wieder putzen. Weißt du, da steht in der Bibel jetzt, wo sind die anderen? Und da siehst du, da steht in der Bibel, was siehst du, was schaust du dem Splitter, was siehst du den Splitter in des Nachbars Auge? Schaust du erst, was in deinem Auge los ist. Und weißt du, was in unserem Auge los ist, in meinem Auge? Ein Balken. Das kommt, ich weiß nicht, wie der rauskommt und wo der rauskommt. Also, und siehst den Balken in deinem Auge nicht, deinem eigenen. Es ist leichter, immer die Fehler bei anderen zu finden, aber nicht bei sich selbst. Du siehst die Probleme bei den anderen, aber siehst du auch deine Probleme? Weißt du, und das ist, wo Gott uns erlösen möchte. Gott möchte uns erlösen. Ja, was machen die anderen? Immer von den anderen. Das ist schon ein großer, auch dieser Gottesdienst hat einen Zweck. Der Zweck ist, dass du von den anderen erlöst wirst und dass du sagst, ich gehe zu Jesus, egal ob die anderen gehen oder nicht gehen. Was die anderen von Jesus halten, ist mir vollkommen egal. Ich schulde ihm meine Referenz, ich schulde meinen Dank ihm und ich werde ganz laut für alle 10 schreien, Jesus, danke! Jesus, danke! Der hat für alle 10 gedankt. Und durch die ist Jesus aufmerksam geworden auf der anderen 9, die nicht gekommen sind. Wäre der nicht gekommen, wäre die Geschichte mit den 10 Aussätzigen verloren gewesen. Würde gar nicht in der Bibel stehen. Aber dieser eine hat Jesus aufmerksam gemacht auf die 9, die noch nicht gekommen sind. Schau nicht auf die anderen, wo die sind. Frag dich, wo bin ich lieber? Ja, Halleluja. Preis dem Herrn. Wo bin ich? Bin ich wirklich dort, wo ich sein sollte? Bin ich das, was ich sein sollte? Also deshalb ist es, schau nicht auf die anderen. Räum in deinem Leben radikal auf. Bevor du anfängst, anderen das aufzuräumen und anderen zu zeigen, wie sie machen sollen und wie das geht, werde zuerst einmal selbst radikal zu sich selber. Nur der radikal zu sich selbst ist, kann auch radikal zu einem anderen sein. Darf radikal sein. Aber wenn du selber ein Weichei bist, selber ein Feigling bist oder ein Weichling, dann darfst du nicht von anderen erwarten, dass die Feuer und Flamme sind für etwas und durchhalten und Stehvermögen haben. Rede nicht so viel über die anderen. Wo sind die anderen, die Neuen? Rede nicht und halte dich nicht an diesen auf und diskutiere nicht. Weißt du, wenn du anfängst, über die anderen nachzudenken, wo sind all die Getauften, wo sind all die Geheilten und wo sind all die Gesegneten, wo sind all die Ermutigten, wo sind all die Befreiten, dann könntest du verzweifeln. Wichtig ist, wo bist du, wo bin ich? Bin ich noch auf dem Weg? Bin ich auf dem Weg zu Jesus? Mach nicht anderen Vorschriften. Weißt du, lebt die paar Vorschriften, die du hast, lebt die mal auf. Erwarte nichts von anderen. Erwarte sehr viel von dir selber. Frag dich, was Gott von mir erwartet. Und dann was gehört? Eigentlich sollte man so Bibelknigge schreiben, wie man sich benimmt, wenn Gott einen segnet. Was Knigge sind so Benimmregeln. Wie benehme ich mich, wenn Gott mich berührt? Was mache ich da? Da muss ich ganz schnell nach vorne. Pastor, ich will ein Zeugnis geben. Ich will erzählen. Gestern hat Gott mich berührt. Ich will Danke sagen. Und dann erzählst du, was Gott getan hat, ganz schnell in deinem Leben. Weißt du, eigentlich müsste man in christlichen Kreisen immer bremsen. Bitte, jetzt lass zwei oder drei weiß sagen und die anderen sollen schweigen. Morgen, nächsten Gottesdienst kommen da drei andere. Aber was muss man bei uns machen? Wer hat noch ein Zeugnis? Wer möchte was vom lieben Gott erzählen? Wer hat diese Woche was erlebt? Wo ist irgendjemand heute wo durchgekommen? Hat jemand Kraft gehabt? Hat jemand die Gegenwart Gottes erlebt? Weißt du, du musst pressen. Vielleicht kommt noch was. Und wenn nicht kommt, dann, naja, Heiland. Da war dann ein schottischer Prediger, der hat Opfer aufnehmen wollen, aber da war kein Kollektebeutel, nichts da. Dann hat er seinen Hut genommen und sein Hut kam nicht zurück. Eine ganze Weile. Und dann kam schließlich doch sein Hut zurück und war nichts drin. Dann hat er gesagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich wenigstens meinen Hut wieder zurückgekriegt habe. So geht's oft, wenn du Gott dienst. Und so geht es dem Herrn Jesus, Leute. Der Herr Jesus dankt wenigstens, dass einer zurückgekommen ist. Stell dir vor, jetzt hätte keiner zurückkommen können. Und wäre beinahe passiert. Wenn nicht dieser Ausländer dabei gewesen wäre, wäre nicht einmal der Herr Jesus. Dann hätte er nichts gesagt. Aber weißt du, und der Herr Jesus wäre entmutigt gewesen. Und wie oft ist der Herr Jesus in der Gemeinde bei Christen entmutigt? Da steht er da. Guck mal, ich habe 10 Leute geheilt. Das ist schon eine ganze Menge. Heil nur mal einen Aussätzigen ist schon viel. Aber der hat gleich 10 geheilt. Und keiner kommt zurück. Und wartet und wartet und wartet. Gott erwartet von uns nicht große Belohnungen und Bezahlungen. Gott erwartet nur Dankeschön. Dass wir ihm Ehre geben. Dass wir Gott ehren. Und zwar laut ehren. Durch unser Bekenntnis, durch unser Zeugnis. Das ist, was der liebe Gott will. Erwarte nichts von anderen. Sondern frag dich, was möchte Gott von mir? Denke nicht so viel über die anderen nach. Fang an, ein bisschen über dich selber zu denken. Bin ich vielleicht dieser eine oder bin ich dieser von den neuen einer? Und ich möchte sagen fast, wir neigen alle dahin, dass wir die Neuner sind. Weißt du, wir möchten gerne die Welt verändern, aber zuerst muss ich mich selber verändern. Wenn du dich veränderst, da ist so viel Veränderung in der Welt geschehen. Frag nicht, wo die anderen stehen, sondern frag dich, wo stehst du? Bin ich vor Jesus schon angekommen? Sieht Jesus mich? Dass er sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das sind Menschen gewesen. Frag nicht die anderen, ob sie richtig handeln und richtig tun. Tun sie den Willen Gottes? Die Frage ist, tue ich den Willen Gottes? Lass uns konsequent sein da drin. Ob ich mich richtig verhalte und mich anständig benehme und noch auf dem Weg zu Jesus bin und folge Jesus. Kann der Herr Jesus mich noch segnen? Frag dich, ob bei mir oder bei dir, bei uns noch alles in Ordnung ist. Stimmt alles noch? Und es ist so wichtig, dass wir nicht so viel um andere uns kümmern, sondern viel mehr um uns selber. Mir ist aufgefallen, der Mann hat mich schockiert heute Nachmittag, als ich das gelesen habe. Der hat gar nicht gemerkt, dass die anderen gar nicht mitgegangen sind. Denn der Herr muss ihn aufmerksam sagen, und wo sind die anderen? Der hat gar nicht gemerkt. Weißt du, wir sollen so leben, dass wir uns nicht umschauen, wer links und rechts mit mir mitgeht. Du musst lernen, auch ganz allein manchmal manche Wege zu gehen. und nicht auf die anderen zu schauen. Wenn du auf die anderen schaust, die sind in der Ökumene, die sind im Weltkirchenrat, die sind dort und die sind da und die können sich das alles leisten. Ich darf natürlich nichts. Wenn du auf die anderen schaust, du verzweifelst. Deine Freiheit ist vielleicht nicht deren ihre Freiheit. Und dein Weg ist nicht deren ihr Weg. Manchmal führt Gott uns merkwürdige Wege. Und du kannst dir nicht einmal Eis leisten. Weil das ist ja Luxus für dich. Wer Luxus versteht, andere Menschen verhungern auf der Welt. Und du schlotzt da Eis. Also, und so weiter. Und die anderen können Steak essen. Und die denken sich nichts dabei. Und so weiter. Der armen Tiere, die dann irgendwo geschlachtet worden sind. Weißt du, du kannst das nicht, aber der andere kann das und umgekehrt. So, Gott führt jeden Menschen anders. Und jeder Mensch ist anders geprägt. Und jeder Mensch hat eine andere Berufung. Und jeder Mensch hat eine andere Aufgabe. Und deshalb, Gott hat uns erlöst für eine ganz bestimmte Aufgabe. Und wir sollten in dieser Rolle, in der Gott uns hineingestellt hat, leben und handeln und wandeln. So, ganz schnell noch weiter. Ganz kurz ein paar Gedanken. Der Mann kam zurück und hat die Gnade Gottes erlebt. Und der Herr sagt, dein Glaube hat dir geholfen, sei gesund. Und er war wirklich konkret gesund. Ein paar Gedanken noch ganz schnell. Solange du in der Versammlung, in der Gegenwart Gottes bleibst, unter dem Schutz Gottes stehst und so weiter, ist auch der Segen Gottes dir sicher. Solange du das bist, solange du dich unter dem Schutz Gottes bist und in der Versammlung bist, deshalb heißt es an einer Stelle in der Bibel einmal, verlasst nicht eure Versammlung, wie es etliche pflegen. Versammlung ist da, wo der Heilige Geist zusammengeführt hat, wo die Menschen im Geist und in der Wahrheit zusammen sind, wo Gott gelobt wird und wo Gott in aller Schwachheit, nicht in der Stärke, in der Schwachheit gedient wird. Gott ist in der Schwachheit mächtig. Gott ist bei den Schwachen mächtig. Ich kann das nur betonen, weil manche Leute suchen, Power Evangelisation, im Namen Gottes steh auf und spring. So lauter Kommandos. Weißt du, die Bibel sagt, ihr wollt immer kommandiert werden. Aber weißt du, was Gott will? Uns mit der Liebe, mit Seilen der Liebe ziehen. Und Gott will uns mit Liebe lenken und führen. Und manchmal ist er ganz lustig und ganz fröhlich und so weiter. Aber manche wollen nur, wonach die Ohren jücken. Was Sensationelles, was Besonderes hören. Naja, such dir's, was du willst. Aber solange du in der Versammlung bleibst, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn Jesus da ist, da ist was los. Wo zwei oder drei, brauchst du nicht 20, 30 oder 2000. Solange du vor dem Herrn wandelst und solange du das tust, was er sagt, solange du in deiner Berufung bist und solange du den Willen Gottes tust, solange bist du im Zentrum seines Willens, bist du am richtigen Platz. Und solange du der Erscheinung, die Gott dir gegeben hat, der Erscheinung hat dich gerufen, er hat zu deinem Herzen gesprochen, du bist ergriffen vom Herrn. Und das ist nicht durch Wunder, sondern ergriffen vom Herrn. Mensch, was da passiert ist, wie Gott gegenwärtig ist, was mir da aufgegangen ist. Ich muss mich bekehren. Und solange du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, solange Gott zu dir redet und reden kann und wirkt durch dich und so weiter, solange stehst du richtig und solange bist du am richtigen Platz. Die anderen sind wieder zurückgegangen, die neuen. Du magst dich vielleicht fragen, aber wo sind die anderen, die Gott erlebt haben? Ja gut, die sind wieder in der Welt zurückgegangen. In der Bibel steht es von einem jungen Mann mal, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Demas, das war ein junger Mann, der ist mit Paulus auf die Missionsreise gegangen und dann hat er sich in ein Mädchen verliebt, wahrscheinlich so, das ist meine Vermutung. Und vielleicht eine Tochter eines Kaufmanns, ja, jetzt habe ich ausgesorgt, jetzt habe ich Arbeit, jetzt habe ich mein Auskommen, jetzt muss ich nicht immer so betteln und auf milde Gaben angewiesen sein. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Die Stelle ist eine sehr traurige Stelle in der Bibel. Und der Herr Jesus auch manchmal über so viele Christen traurig. Demas, das könntest du, das könnte ich sein, die Welt lieb gewonnen. Weißt du, durch irgendwelche Missgeschicke, durch irgendwelche Pannen passiert etwas und du trifft es ab. Und ich weiß aus meinem persönlichen Leben, als Pastor in Stuttgart, irgendjemand, eine Lausmist ist mir über die Leber gelaufen, ein dummes kleines Mädchen hat dumme Sachen geschwätzt und geredet. Und er hat gesagt, ich bin doch nicht von ihrem Zehnten abhängig. Ich brauche doch nicht ihr Geld. Ich predige nicht wegen dem Zehnten. Und so weiter. Ich kann selber meine Arbeit verrichten und habe keine zwei linke Hände. Ich kann arbeiten. Und dann hat man eine eigene Firma aufgebaut und die ging gut. War aber immer noch Prediger. Aber von der Gemeinde wollte ich nichts mehr haben. Habe sogar noch die Spesen für die Gemeinde bezahlt oder Unkosten. Und und so weiter. Mir ging's gut. Aber dann hat Gott zu mir geredet. Und wenn Gott nicht zu mir geredet hätte, wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wenn der Herr mir nicht begegnet wäre, wäre ich abgedriftet. Ich verstehe den Demas sehr gut. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Dann war ich wusste nicht, was 1000 Mark sind. Ich wusste nicht, habe keine Ahnung gehabt. Weißt du, wir haben Tausende und Hunderttausende durchlaufen lassen. Also finanziell war ich gut abgesichert, 2, 3 Büros gehabt und ich lebte ein gutes Leben. Aber weißt du, plötzlich spricht der Herr zu mir. Ich habe so einen schrecklichen Traum. Manchmal spricht Gott durch Träume zu einem. Und weißt du, was ich träume? Bitte denkt, was ihr wollt. Ich wäre eine Sau, ein Schwein. Ich werde ein Schwein und ich werde gemästet. Und da kommt immer der Bauer, wie beim Hänsel und Gretel. Also an Weihnachten wird er geschlachtet. Das war der Traum. So, und da guckt immer der Bauer, also ob ich schon schlachtreif bin. Ob ich schon zum Schlachtenreif bin. Und da erwache ich und da fragt, Herr, ich lebe nicht fürs Schlachthaus. Ich lebe nicht dafür, dass der Bauer kommt und dass er dann mich zur Wurst macht oder sowas. Das habe ich mir so erschreckt. Und ich glaube, auf der Stelle, Herr, ich lass alles fahren, gebe alles auf, ich will wieder nur noch Pastor sein und nur noch von wilden Gaben leben und nur noch mich von dir leiten lassen. Aber ich komme nicht raus aus dieser Geschichte. Dann habe ich gesagt, ich muss weg von Stuttgart und dann bin von Stuttgart weg nach Heilbronn und dann konnte ich dort wieder von klein anfangen. Da wusste ich nicht einmal, da wusste ich zuerst einmal, was 10 Mark sind und was man mit 10 Mark alles machen kann. Wusste ich gar nicht vorher. Plötzlich habe ich den Wert des Geldes wieder ganz neu entdeckt. Weißt du, Gott muss uns wieder zurückführen. So, ich kann den Demas sehr gut verstehen, was da alles passiert ist. Glücklicherweise steht nicht in der Bibel, das kannst du alles auslegen. Kannst alles auslegen, kannst alles interpretieren hier. Aber, ja, am Schluss sieht man noch den Demas, ist auch irgendwo, taucht er wieder noch auf am Schluss des Evangeliums. Aber ein verlebtes, vertanes Leben. Wenn Gott nicht zu mir geredet hätte, wäre ich auch bei dieser Neuen gewesen. Aber Gott sei Dank, Gott wirkt. Weißt du, wenn Gott jemand harponiert hat, wenn Gott einfach jemand belegt hat, der kommt von Gott nicht einfach so weg. Und wenn Gott seine Berufung auf einem gelegt hat, dann sagt er, warte mal, 3 Monate, halbes Jahr, 1 Jahr, 2 Jahre, aber dann kriegst du so einen Traum und schockst, da kommt der Metzger. Und sobald du den Metzger siehst, dann sagst du, lieber Heiland, ich will dir wieder dienen. Aber du siehst, was mit diesen 9 passiert ist. Was nicht mehr zu Jesus zurückkommt, Geschwister. Jetzt hört mir, was Gott mir dies hier gesagt hat. Was nicht mehr zu Jesus zurückkommt, das verfehlt den Ziel. Das geht alles zum Teufel. Was nicht mehr zu Jesus zurückkommt, das geht zum Teufel. Das geht zur Sünde. Das geht wieder zur Krankheit zurück. Und Jesus hat Kranke geheilt und vielen sagte, du bist geheilt, geh hin, sündige hinfort nicht mehr, auf dass nicht noch Schlimmeres passiert. Also, es ist so wichtig, Gott hat uns geheilt, berührt, gesegnet, berufen. Die 9 Aussätzige gingen wieder zurück und haben weiter gebettelt wahrscheinlich. Ihre Stammplätze, die haben nicht mehr erwarten können. Wann sind wir weg vom Priester, dass wir wieder unseren Stammplatz belegen können, weiter betteln können? Sie konnten das alte Leben nicht lassen. Und das ist bei diesen 9. Nur der eine konnte sein altes Leben lassen und zu Jesus zurückkommen. Meine Beobachtung ist, nach 7 Jahren, wenn wir nicht aufpassen, können wunderbare Christen sein, wenn wir nicht aufpassen, nach 7 Jahren wird es schlimmer, als es vorher war. In aller Liebe. Oder nach 7 Jahren wird es besser, als es vorher war. Warum? In 7 Jahren erneuern sich unsere Zellen, unser ganzes Menschsein wird erneuert. In der Bibel erzählt Jesus, wenn dein Haus gereinigt, geputzt, sauber gemacht worden ist und die Dämonen abgefahren sind, wenn du das Haus nicht voll machst, die nächste Stufe ist, das Haus muss bewohnt werden, sonst kriegst du Hausbesetzer. Und nimmt dieser Dämon 7 andere Geister, die schlimmer sind wie er selber, und kommt und stirbt das Haus. Und mit dem Menschen wird 7-mal schlimmer, weil die 7 Dämonen dann einstürzen und ihn vereinnahmen. Deshalb, wenn du befreit worden bist, nach der Befreiung ist das Wichtigste, voll des Heiligen Geistes zu werden. Nach der Segnung, wenn Gott dich gesegnet hat, dir ein gutes Wort gegeben hat, das Wort muss zementiert werden. Deine Heilung muss zementiert werden. Es nützt nicht, dass du einfach nur, ich bin geheilt, Halleluja. Nichts ist schlimmer, als ein passiver Mensch zu sein oder sich passiv zu verhalten, nichts zu tun. Ja, danke, Jesus, ist so schön. Der Teufel nützt deine Heilung aus, deine Segnung aus. Und das ist die Lehre der Bibel. Und das ist die allgemeine Erfahrung in der Seelsorge. Nur der zu Jesus wieder zurückkam, Nur der ist wirklich geheilt und dauerhaft geheilt. Und er hat erst richtig die Heilung empfangen. Nur an den konnte Jesus noch mehr tun. Das ist das Anliegen des Herrn. Und Jesus will nicht nur deine Heilung oder Befreiung oder Bewahrung, er will mehr an dir tun. Er will deine Vollendung. Deine Vollendung will er. Weißt du, er will sogar mehr tun als die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel. Das ist nicht alles. Erlösung nur. Mir sind meine Sünden vergeben. Halleluja, Halleluja. Das ist gut für 3 Wochen. Aber du brauchst was mehr als nur Sündenvergebung. Was nützt dir deine Sündenvergebung, wenn du weitermachst und dann in die Hölle gehst? In der Bibel steht, das ist ein so schönes Wort, Gott sei Dank, dass es in der Bibel steht. Also der Mensch, der zurückfällt und so weiter, da wird der Mensch beschrieben in Sprüche, der ist genauso wie eine Sau, die gewaschen worden ist, ein goldenes Halsband hat und eine Schleife oben hat und so weiter und dann sich wieder im Dreck wälzt. Weißt du, und das ist es. Du kannst die Sau putzen, so viel du willst, sobald sie wieder in der Freiheit ist, ist es wieder in der Gülle. Weißt du, dann ist die schöne Schleife nicht, das Taufkleid nicht und gar nichts. Dann gehst du wieder zurück in die Hölle, da wo du herkommst. Die 9, die wollten nur von ihrem Aussatz frei werden, aber mehr nicht. Mehr wollten sie nicht. Und der Herr wollte gerne noch mehr geben. Und dieser eine hat mehr erbekommen als das. Seine Geschichte sogar in der Bibel und sogar sehr vorbildlich dargestellt. Sie wollten nur ein bisschen integriert werden, nach Hause gehen dürfen zu ihren Lieben. Sie wollten wieder akzeptiert werden. Das ist, was viele Leute wollen. Akzeptiert werden, im Mittelpunkt stehen oder bemitleidet werden. Sie wollten nicht mehr Außenseiter sein. Sie wollten wieder das normale Leben leben, so wie alle. Weißt du, wenn du zum Heiland richtig kommst, lebst du kein normales Leben. Ob es glaubst oder nicht, du lebst ein ungewöhnliches Leben, ein einmaliges Leben. Sie wollten nur ihr Auskommen haben. Arm sind die Menschen, die nicht mehr wollen, die keine nicht mehr verlangen haben, die sagen, ich habe alles, was ich brauche. Und du weinst nicht, sagt die Bibel, dass du bist nackt, bloß und jämmerlich und so weiter. Jesus will uns mehr geben. Wer bei Jesus zu Jesus kommt, bei Jesus bleibt, der bekommt den Heiligen Geist. Der bekommt mit dem Heiligen Geist eine ganze Zukleidung. Er bekommt die Gaben, die Kräfte, die Möglichkeiten und die Fähigkeiten. Weißt du, Gott will, dass du aktiv wirst für ihn in dieser Welt. Er befähigt dich zum lebendigen Glauben. Das ist der Sinn und der Zweck deiner Erlösung, deiner Bekehrung. Gott dient uns vielseitig und vielschichtig, ihr Lieben. Und weißt du, Gott will noch viel mehr an dir tun heute, wenn du nur zulassen würdest, dass du sollst viel Frucht bringen. Deshalb bleibt in mir, ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock, bleibt in mir. Und wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Bleibt in mir. Durch diesen einen ist Jesus auf dieser neuen aufmerksam geworden. Du bist wichtig für die anderen. Weißt du, durch dich werden andere angesprochen. Und dann, wo sind die 9? Vielleicht hat einer auch diesen Ruf gehört. Vielleicht ist er nachher gekommen, noch so heimlich. Beim Heiland kommt man manchmal heimlich auch. Man darf auch heimlich zu Jesus kommen. Nikodemus kam bei Nacht zu Jesus. Vielleicht kam, ja, Herr Jesus, auch mich hast du geheilt. Ich war auch bei diesen 9, wo ich damals war, wo nicht gekommen sind. Ich bin einer davon. Auch mich. Und ich bin überzeugt, die 9 sind bestimmt wiedergekommen. Irgendwie. Denn die haben die Predigt gehört. Die haben das Evangelium nachher gelesen. Ja, und ich bin auch rein geworden, aber ich habe das gar nicht so ernst gemacht und ernst genommen. Aber dieser eine war eine Herausforderung. Und ich sage dir, wenn du zu Jesus kommst, nachdem der Herr Jesus ein Wunder an dir gewirkt hat, du bist eine Herausforderung für die anderen. Wo sind die anderen? Ja, du musst nicht gar nicht gucken, wo die anderen sind. Wenn du richtig stehst, werden die anderen von selbst kommen. Werden die anderen von selbst erwähnt. Werden die anderen von selbst entdeckt. Der Herr sagt, ja, wo sind denn die? Wo sind denn die gelandet? Jetzt muss ich, vielleicht geht der Herr Jesus sogar selber noch nach und sucht, wo sind die im Dorf stecken geblieben. Ich bin überzeugt, dieser eine hat etwas in Bewegung gebracht. Und du bist dieser eine, der für die anderen, in deiner Familie, in deinem Haus, deiner Umgebung, für die, die lau und träge geworden sind, eine Herausforderung geworden. Wo sind die anderen? Dass der Herr Jesus sagt, also, der ist gesegnet worden, der ist geheilt worden. Wo sind die, die geheilt worden sind? Denen muss man mal nachgehen. Wisst ihr, wir haben einen großen Auftrag, eine große Aufgabe, Menschen nachzugehen. Aber wir können das nicht, das muss man den Heiland schicken. Wo sind die, die zum Beispiel mit mir zusammen getauft worden sind? Für mich war es so eine große Freude, als ich dann mit meiner Familie, mit meinen Kindern im Arm stehe, in der Gemeinde, wo ich getauft worden bin. Und dann habe ich gesagt, euer Vater ist hier beerdigt worden, in diesem Taufbecken, also in der Gemeinde in München. Da ist er beerdigt worden. Und das erzähle ich so. Und dann treffe ich beim Rausgehen, dann kommt jemand auf zu, sagt, sind Sie Herr Matutis? Habe ich gesagt, ja. Wissen Sie, wir sind beide zusammen getauft worden, vor was weiß ich wie viele Jahren, nach der Evangelisation. Ja, das kann sein. Weißt du, wissen Sie, und ich bin geisterfüllt und ich diene hier in der Gemeinde als Diakon. Verstehst du, muss man vorstellen. Weißt du, wo sind die? Du weißt oft nicht, wo die anderen sind, aber der Herr weiß, wo die anderen sind. Der fragt jetzt nur noch mal so, wo sind die anderen? Bei Gott geht niemand verloren, glaub mir das. Bei Gott geht niemand verloren. Auch wenn er jetzt nicht da ist, denn er war nicht von uns. Und er war nicht für uns bestimmt. Ja, das ist sehr traurig und sehr depressiv oder deprimierend. Ja, wären sie von uns gewesen, wären sie bei uns geblieben. Nein, Gott weiß, was er braucht. Und Gott schickt die vielleicht ganz woanders hin und führt ganz andere Wege als dich und mich. Weißt du, der ist nicht bei uns gelandet. Und wie viele sind nicht bei uns gelandet oder bei denen gelandet? Und vielleicht sind, und es ist auch umgekehrt, manche sind in der anderen, durch die anderen Dienste zum Glauben gekommen, der eine gießt, der andere behackt, der andere jätet und so weiter. Und was sind sie alle? Sie sind Diener. Wachstum und Gedeihen kommt allein vom Herrn. Wo sind die anderen? Sei nicht so kritisch, wo die anderen sind. Frag dich lieber, wo bin ich? Wo stehe ich? Ich bin wichtig. Und ich möchte an dem Platz stehen, wo Gott mich hingestellt hat, wo Gott mir begegnet ist, wo ich die Gegenwart Jesu erlebt habe, wo ich vom Herrn berührt worden bin. Und wenn ich schon einmal vom Herrn berührt worden bin, da und da, dann werde ich auch weiter mal oder das nächste Mal vom Herrn bestimmt mit aller Sicherheit berührt werden. Also, wenn Jesus einmal zu mir gesprochen hat hier, dann wird er auch zweites Mal mit mir sprechen. Also, dann will ich dort sein, wo Gott segnet. Deshalb sind Segensorte manchmal wichtig. Oder Gemeinden, da wo du gesegnet worden bist. Weißt du, wo du einmal die Gegenwart Gottes erlebt hast. Oder wo du dein Herz dem Herrn Jesus gegeben hast. Ich denke, das ist so deine Geburtsstätte, das ist deine Familie. Da, wo du dein Herz Jesus gegeben hast, wo du Jesus als Heiland aufgenommen hast, das ist dein Zuhause, das ist deine Familie. Auch wenn du im Waisenhaus weiter dahin vegetierst. So viele Christen, die sind so Waisenkinder. Die sind nicht im Vaterhaus. Also wenn der Billy da war und dann gebetet hat und wenn ihr keine Gemeinde habt, keine Familie habt, das ist dann eure Familie. Also ist es so wichtig, dass du deine Familie weißt. Bist du in deiner Familie geblieben oder hat man dich gleich zur Adoption freigegeben? Oder dass sich jeder sich an dir vergreift, dass du vogelfrei bist und mit dir dann dich missbraucht und so weiter oder dich verkauft sogar noch womöglich ins Ausland. Nein, Gott hat dich in eine Familie hineingeführt. Wo bist du wiedergeboren? Wo hast du das Licht dieser Welt erblickt? Und warum so viele Christen Missgeburten sind, geistliche Missgeburten sind, das muss ich natürlich auch sagen, auch wenn es schmerzlich ist, Gott möge es vergeben. Warum viele Christen geistliche Missbildungen sind, ist, weil sie nicht konstant in einer Sache geblieben sind. Wenn du in eine Sache hineingepfropft worden bist und dann immer dich ständig verpfropfst, jede Woche in eine andere Gemeinde oder jede Woche ganz was anderes wieder machen, weißt du, Gott kann dich nicht segnen, Gott segnet das Kontinuierliche. Stell dir mal vor, eine Pflanze, wenn du ständig so umtopfst und verpflanzt und so weiter, die wird nie richtig wachsen. Die wird sich nie richtig entwickeln. Und du kannst dich nicht richtig entwickeln, wenn du nicht deinen Platz gefunden hast. Wo sind die Neuen? Der eine hat seinen Platz gefunden und der andere nicht. Und wenn ich dann denke, hier, ich denke nur an Winfried oder ein paar andere von euch, hier, weißt du, bekehrt und dann den Platz, seinen Platz gefunden. Und es geht manchmal ruckzuck, aber bei manchen dauert es 40 Jahre. Und da sind wir von links nicht mehr da. Und die haben immer ihren Platz nicht gefunden. Wo ist dein Platz? Oder, weißt du, es ist so wichtig, wenn du zum Glauben kommst, dass du auch gleich findest, oder sobald geisterfüllt bist und merkst du, da kribbelst in den Finger, ich habe die und die Gabe, dass du auch eine Aufgabe bekommst. Und selbst wenn es nur Schrupper ist. Oder Pinseln. Oder sonst was. So Kleinigkeiten, wo ich für Gott was arbeiten kann, oder Waschlappen. So, dass du für Gott was tust. Denn du wächst, indem du wieder bei dem Heiland, der dir begegnet ist und da, wo er begegnet ist, anfängst zu dienen. Wasser schöpfst und das Wasser herbringst und du spürst nichts, du weißt nichts. Weißt du, du merkst nicht, dass Gott mit dir ist. Aber er ist mit dir, denn er hat sein Wort gesandt. Und bitte füll die Krüge mit Wasser. Und dann machst du das, was er dir sagt. Und da passiert, siehst du noch lange kein Wunder, aber Wunder geschehen. die da glauben, die da, und Glauben ist Gehorchen, die da gehorchen, die füllen die Krüge mit Wasser. Jetzt, und lieber Heiland, wie geht's jetzt weiter? Gott will dir erst im zweiten und dritten Schritt sagen, wie es weitergeht. Im ersten Schritt wirst du nicht erfahren, wo es lang geht. Erst im zweiten und dritten Schritt, und deshalb musst du zum Heiland zurückkommen und sagen, Herr, und jetzt haben wir die Krüge gefüllt mit Wasser, was müssen wir jetzt tun? Gib's dem Speisemeister und so weiter. Und für die Resultate musst du da nicht sorgen, das macht der Herr selber. Aber du siehst, im ersten Schritt ist noch kein Wunder passiert. Und deshalb, ja, bei mir passiert nichts. Hast du schon den ersten Schritt getan? Wasserkrüge gefüllt mit Wasser? Und dann, der nächste Schritt wäre, Speisemeister geben. Das ist alles Blamage. Weißt du, das eine ist Blamage und das andere ist auch Blamage. Glaube, wenn du es ehrlich nimmst, ist alles nichts anderes für den menschlichen, fleischlichen Menschen, für das Fleisch, immer nur Blamage, immer Demütigung. Ich muss so eine Drecksarbeit machen. Die Krüge mit Wasser füllen, Wasser schleppen und dann, jetzt muss ich noch zum Speisemeister gehen und sagen, bitte koste. Und wenn, stell mal vor, es passiert nichts, es bleibt wie es ist, was ist dann? Du musst ein Risiko eingehen. Der mit Gott wandelt, geht immer ein Risiko ein. Wo sind die Neuen? Die wollen kein Risiko eingehen. Die wollen lieber, ich bleib lieber bei meinem Bettelsack. Und ich werde weiter betteln und Gott wird mich auch da versorgen. Nein, Gott will dich weiterführen. Gott will dich gebrauchen für eine mächtige Mission, für eine Sendung. Dein Leben hat eine Sendung. Du bist bekehrt worden für einen ganz bestimmten Zweck. Du bist geheilt worden für einen bestimmten Zweck, damit du für den Herrn Jesus läufst. Weißt du, Leute, die dann für Gott nichts tun, die werden wieder krank. Gott sagt, warum soll ich dem gesunde Füße geben? Der kann im Bett liegen, der tut sowieso nichts. Und deshalb gibt der liebe Gott dir keine gesunde Füße. Aber wenn du sagst, wenn du schon auf Krücken anfängst, für Gott zu gehen und für Gott zu arbeiten, du wirst sehen, du wirst gesunde Füße kriegen und du wirst rennen wie ein Marathonläufer. Und niemand wird dich stoppen können. Aber wenn du das nicht tust, Gott nimmt sogar die Segnungen weg. In meiner Bibel heißt es, wer da hat, dem wird es gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Verstehst du? Bei den Neuen ist wahrscheinlich alles genommen worden, was die hatten. Und sie hatten nichts mehr. Also mein Wunder, bei euch, die reden sich alles nur ein und bilden sich ein, Heilung und so weiter, das ist alles weg. Wir bilden uns keine Heilung ein und wir reden uns keine Heilung ein oder keine Befreiung ein. Wenn du da dran bleibst, ist echt. Aber du musst dranbleiben. 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 Und statt Amen sage ich, lasst uns dranbleiben. Okay, wir stehen auf. Stehen bleiben und sagen, danke, das ist schön und wunderbar. Nein, Herr, du hast noch so viel für uns vorbereitet. Du stehst vor der Tür und klopfst an und du wirst eingelassen werden. Und sobald du reinkommst, passiert was mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, dass mit uns etwas, auch in unserem praktischen Leben etwas geschieht, entweder nach links oder nach rechts oder irgendwo, dass du uns anfängst zu lenken und zu steuern. Heiliger Geist, übernimm du diese Versammlung und lass uns weiter wachsen in dir. Ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen. Amen.